zu Hause.
Es haben manche gesagt, sie werden aufgeregt, wenn sie hier sitzen. Das musst du nicht.
Ich bin aber relativ ruhig. Meine Frau hat mich angewiesen, dass ich nicht machen soll.
Das ist gut.
Mach keine Augen. Ich habe gesagt, ich wiederhole nicht jeden Satz dreimal. Ich neige dazu, manche Sätze fünfmal zu sagen oder manche Geschichten fünfmal zu sagen. Aber ja.
Das ist mir noch nie aufgefallen.
Das, das fällt Männern generell nicht auf. Es fällt immer nur uns Frauen auf. Aber das ist nicht nur bei dir so.
Das
zieht sich durch.
Ich wollte mir gerade damit sagen, dass ich auch immer alles wiederhole.
Und hallo bei Born to be Wine. Ich bin's mal wieder, Denise. Tja, Mosel-Fans können sich heute freuen, denn Oliver Haag vom Weingut Fritz Haag ist heute in the house. Er steht für grandiose, trockene und restsüße Rieslinge aus den Schiefersteillagen rund um Brauneberg an der Mittelmosel. Naja, und natürlich ist Philipp Wittmann vom Weingut Wittmann aus Rheinhessen auch wieder mit von der Partie. Er hat heute ein paar gereifte Schätzchen aus seinem privaten Weinkeller dabei. Das wird spannend, sage ich euch. Aber am besten, ihr hört selbst mal rein. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Tschüss,
tschüss. Ja, super. Läuft ja wieder wie der Nest.
Ja, zum Wohl. Ah, das geht gut los. Was haben wir im Glas?
2021er Juffer Riesling Kabinett, ein großes Lagerkabinett. Richtig kühl und straff. Mhm. Mehr musste Olli zu sagen.
Mhm. Kühl und straff. 21 ist ein perfektes Kabinettjahr. Ja? Muss man sagen, ja. Kühles Jahr, klassisches Jahr, späte Lese. Das ist alles das, was im Grunde einem Kabinett zugutekommt. Ich mag Kabinett so als auch als Einstieg. Anstatt einem Champagner oder Sekt, finde ich, ist das eine tolle Alternative. Durch die Leichtigkeit vom Alkohol, durch die Süße, macht das hungrig. Ja. Ist im Grunde regt den Gaumen an und lässt sich schon super trinken. Natürlich verschmähe ich auch kein Champagner, keine Frage. Aber oftmals kommt die Frage, was machen wir so als Alternative und dann auch so ein gereiften Kabinett und eine schöne gereifte Spätlese ist was Feines. Viele sagen anfangs, oh, aber wenn sie es mal im Glas haben, es trinkt sich leicht, trinkt sich schön, dann kann man natürlich schön abends auf der Terrasse trinken. Ja. Kabinett ist ja der Klassiker. Der
ich finde das auch so bonus. Ich finde das tatsächlich dieses Thema der Leichtigkeit da ein großes Plus ist, weil wenn du am Anfang von einem Abend dann zwei Gläser Champagner trinkst, bevor es wirklich losgeht, die hast du schon mal gebucht sozusagen. Und wenn das zwei Gläser Kabinett sind, dann geht es doch ein bisschen einfacher.
Weil es ein bisschen weniger Alkohol auch hat. Ja. Mhm. Okay.
Ja, vom der Süße her auch nicht so, das nicht so fordernd ist. Das ist schön trinkig einfach, unkompliziert und auch schön leicht.
Aber du sagst, manche sagen immer so Kabinett oder Spätlese, weil die dann Angst vor der Süße haben oder warum?
Ja, schon. Süßer Wein ist natürlich einfach aus der Historie bedingt. In den 60er, 70er Jahren war einfach durch Skandale oder auch süße Weine war schon verpönt. Mhm. Und dann hat man auch lange dran arbeiten müssen. Es wurde einfach auch, man hat sein Heil in restsüßen Wein im Export gesucht und vieles, was auf die Flasche kam, war im Grunde genommen auch teilweise eher schauerlich süß und hatte im Grunde genommen nicht das, was wir, glaube ich, aus diesen Steilern, aus den traditionellen guten Lagen kennen, einfach diese Finesse, dieses Spiel, diese Balance und auch
die Süße,
auch
die merkst du ja gar nicht so. Ne?
Säure.
Das, ist das ist ja der Gag, dass du letztendlich da so balanciert unterwegs bist und ich würde das gar nicht so sehr auf jetzt Säure schieben, sondern das ist eher diese Leichtigkeit, die Mineralien, die Frucht, die den Wein trägt. Und mir persönlich geht es immer so, dass ich diese Story von wegen, die Süße balanciert die Säure aus oder umgekehrt. Ja, klar, aber das ist mir zu platt. Ich finde, dass bei einem guten Wein geht es einfach um was anderes oder mehr. Und dann ist mir das eigentlich auch egal, ob der jetzt in diesem Bereich eine Restsüße hat von X Gramm oder Y Gramm. Es muss stimmen, es muss einfach stimmen. Ja. Und ich glaube, hier haben wir so ein klassisches Beispiel, das ist ein Wein, der auch von der Süße eher im unteren Drittel vom Kabinett ist. Ne? Das ist so ganz klassisch und das ist natürlich noch angenehmer, weil du nicht das Gefühl hast, du startest mit so einer Attacke, sondern das geht ganz beschwingt.
Ja.
Trink auch gleich leer.
Beschwingt, ja, ich hab schon leer. Beschwingt leer. Hör mal, Oliver, du kommst ja von der Mosel. Da werden Weine ja auch so, ne? Das kann da, das Terroir. Und zwar kommst du von der Mittelmosel aus Brauneberg. Sei froh, er ist sonst nicht so freigebig. Also Brauneberg an der Mittelmosel. Ist das wichtig, dass es die Mittelmosel ist?
Nein, das mag ich nicht sagen. So. Das heißt ja Mosel-Sahuwa, das irgendwann kam man auf den Trichter. Ich glaube, es gab viele Probleme auf der Welt, aber man kam auf den Trichter, Mosel-Sahuwa in Mosel umzubenennen. Mhm. Nein, wir sind ein Gebiet, wir unterscheiden uns schon natürlich Mosel, Mittelmosel, auch ein bisschen von der Mosel Richtung Koblenz zu, auch Richtung Trier oder dann Sahuwa. Nach oben zu wird es vielleicht leichter, nach unten zu ist vielleicht noch ein bisschen kräftiger vom Beinstil her. Ja. Aber ansonsten ist das nicht, dass wir uns da was drauf einbilden oder ähnliches. Mittelmosel ist halt, Bernkastel ist bekannt, es ist vielleicht so das bekannteste Eckelchen, wenn man weltweit rausfährt, aber natürlich haben viele andere Gemeinden auch einen hohen Stellenwert, sind auch genauso bekannt.
Wenn wir jetzt mal so gucken, also wir hatten ja...
Darf ich gerade mal, erfahrungsgemäß ist es an der Mosel ja so, dass die lieben Moselaner gar nicht wissen, wo Osten, Westen, Süden und Norden ist, weil die stehen in dem Tal und das sind diese ganzen Schleifen und dann geht es halt, wenn Hai Osten hast, das Lor Westen, dann stehen sie da und orientieren sich wieder neu. Also habe ich schon ein paar Mal erlebt. Okay. Durch die vielen Schleifen ist es gar nicht so einfach.
Eigentlich sagt man ja über euch Moselaner, dass ihr gar nicht so viel Humor habt, gell?
Oh nein, dem widerspreche ich. Wir sind ein eigenes Völkchen, das kann man schon sagen. Mag man sagen, es ist bei uns halt schon so, es gibt eine Menge Historie, es gibt viele alteingesessene Betriebe, sehr bekannte Betriebe, es gibt junge, aufstrebende Winzer, viele, es gibt im Grunde genommen eine gesunde Durchmischung, muss man schon sagen. Ansonsten sind wir schon manchmal ein eigensinniges Völkchen. Wir sind jetzt nicht die schnellsten in manchen Entscheidungen, in vielerlei Dinge, aber ansonsten sind wir schon offen. Es ist jetzt ist vielleicht ein bisschen anders, wenn man sich manche Regionen anguckt. Auch hier bewundere ich so ein bisschen diese Dynamik, die hier in Rheinhessen mit den jungen Winzern vorherrscht. Muss man aber auch vielleicht vom Markt her ein bisschen sehen oder von dem, wo man aktiv war. Die Mosel hat schon im Grunde genommen schon viele Jahre exportiert, im Grunde genommen seit der Jahrhundertwende. Und dadurch haben sich vielleicht andere Dinge ein bisschen anders entwickelt. Aber ansonsten sind wir kein humorloses Volk. Wir haben einen eigenen Humor, und aber ansonsten ein lustiges
Völkchen.
Trinkfestes Völkchen, ja.
Trinkfest ist gut.
Also das ist im Übrigen so, meine ersten Mosel-Erlebnisse waren Weinfest an der Mosel. Mhm. Tolle Weine durch die Bank, also... Hier haben wir oft das Problem, du gehst auf ein Weinfest und dann stellst du die Frage, welchen Wein kannst du denn trinken? Mhm. Was schmeckt denn?
Leider hat man hier manchmal sogar das Gefühl, die Winzer holen so den Kram raus, also, den sie sonst nicht verkaufen.
Also irgendwie, wir haben halt an der Mosel ist die Weinkultur einfach so, das sind wirklich Winzer, die machen Wein und die machen das seriös und beschäftigen sich seit langem damit und wissen auch, was schmeckt. Und dementsprechend ist es schon so, dass es einfach in der Breite mehr guten Wein gibt. Das ist so meine Wahrnehmung. Du gehst dann auf ein Weinfest und dann kannst du dich da eigentlich den Abend durchtrinken und bist eigentlich mit den meisten Weinen glücklich. Mag sein, dass es nicht in jedem Wein dort ist. Da, wo ich bisher war, habe ich so erlebt. Meine Erlebnisse sind natürlich vornehmlich in Trittenheim losgegangen. Und da kann ich auf jeden Fall sagen, dass einfach da doch eine sehr hohe Dichte an wirklich gut arbeitenden Winzern da ist. Und das ist schon, da ist ein Selbstverständnis in Sachen Qualität da, was durchaus positiv ist und wo man sich in manchen anderen Regionen auch mal eine Scheibe abschneiden könnte.
Ist denn Trittenheim ist ja auch gar nicht so weit weg von dir jetzt?
Nee.
Unterscheidet sich das jetzt so, diese beiden Anbaugebiete? Kann man da andere Weine machen? Macht ja deine Frau Weine jetzt, deswegen ist es ja ganz interessant, weil ihr das ja ganz gut vergleichen könnt.
Es ist ja ein Anbaugebiet, ist auch noch jetzt Bereich, das unterscheidet sich schon. Ich meine, wenn man oftmals, es sind ja nur hunderte Meter, wo es sich unterscheidet. Mhm. Das ist das, was an der Mosel schon, finde ich, in vielen Orten auch interessant ist. Es sind oftmals nicht, der Boden ist nur geringfügig, wenn man nach Würzig geht, ist ein bisschen roter Schiefer, vulkanischer Schiefer, aber ansonsten ist es ja meistens der blaue Schiefer, der vorherrschend ist. Aber es ist schon so, dass man, wenn man in Braunenberg beginnt, jetzt nur beispielsweise dann Richtung Trittenheim wandert, dann kommt Braunenberg, ich liege auch mit manchen Weinbergen in Kästen, was im Grunde genommen unmittelbar an unseren Berg anschließt, das ist im Grunde genommen auch schon wieder anders von der Stilistik her. Mhm. Und dann geht man weiter nach Piesport. Piesport hat noch ein bisschen tiefgründigere Böden, unterscheidet sich auch wiederum von den Weinen her. Insofern hat jeder Ort schon doch seine eigene Charakteristik und das ist halt das ist das Schöne, ja, was wir heute suchen. Der eine kommt zu mir, der andere kommt zu seiner Frau, der nächste geht zum Nachbarn noch immer und findet im Grunde genommen vielleicht aus verschiedenen Lagen auch verschiedene, nicht diese meine ist ja jetzt nicht gänzlich anders, aber schon irgendwo verschiedene Nuancen, sicherlich vielleicht auch ein bisschen ausbautechnisch oder von der Stilistik anders, aber auch natürlich von der Ortschaft, vom Boden, von den kleinklimatischen Bedingungen vielleicht auch geprägt mitunter. Und das ist schon was Schönes.
Wir haben das ja auch gemerkt, als wir bei dir ein bisschen Weine probiert haben. Da war ja ein Jahrgang, gell? Und also es war ja wirklich verrückt, wie nah die nebeneinander alle wachsen. Kennen wir ja jetzt hier auch ein bisschen von den Lagen hier, aber das war schon verrückt, wie nah das wirklich alles aneinander ist und wie verschieden die Weine im Ausdruck waren.
Um das Thema Herkunft direkt mal aufzugreifen, Brauneberg Riesling, also der Ortswein aus Brauneberg, und red ruhig weiter und dann kann der Olli uns mal erklären, was denn Brauneberg eigentlich ausmacht.
Ja, was macht ein Brauneberg aus?
Ah ja, mit meinem letzten Satz noch stehen geblieben.
Ja, Entschuldigung, ja. Ruf uns mal zur Ordnung, das ist ganz recht. Ja, genau.
Ich habe auch wieder unterbrochen, völlig unmöglich.
So geht das hier, ne?
Man kommt ganz schnell. Faden verloren.
Ja, warte, was hatte ich gefragt? Ich habe gesagt, genau, wir haben bei dir Weine probiert und ja, eigentlich alles ein Jahrgang und wuchsen wirklich so nah beieinander.
Richtig.
Und waren so verschieden im Ausdruck. Also man hat wirklich das Gefühl gehabt, man hat wie so eine Weinreise gemacht, ne? So.
Das ist ja das, was bei uns auch mitunter, finde ich, sehr schön ist, auch die verschiedenen Gesichter des Rieslings. Mhm. Hier vielleicht auch, wenn man in andere Gebiete geht, da gibt es noch mehr ein bisschen Burgunder, ein bisschen Rot. Mhm. Gibt es an der Mosel auch vereinzelt, aber weniger. Aber bei uns ist einfach das Schöne, dass man sich auch bedachten kann, die trockene Version, die Feinherbe oder auch mit Restsüße. Und ja, wenn man dann davor sitzt und hat 15 Weine, probiert vielleicht 10, 15 Weine und sagt, das stammt aus einer Rebsorte, das stammt aus einem Berg oder aus einer, sag mal, Ortschaft oder Umgebung. Und trotzdem sind es so viele verschiedene Facetten, auf so viele Gelegenheiten findet man einen Wein. Das ist das, wo ich immer wieder sage, das ist schön, da ist fast auch für jeden Geschmack was dabei, für den täglichen Konsum, so ein Gutswein, der leichter ist, wo man wegtrinkt, oder ein Kabinett oder dann auch ein großes Gewächs, was man weglegen kann oder zu großen Gelegenheiten trinken kann. Und das ist einfach nicht das Schöne, was der Riesling bietet. Brauneberg ist an für sich unsere Familie, respektive mein Vater hatte schon immer ein großes Herz für Brauneberg. Ist eine an für sich herrliche Lage, Jufa Sonnur. Es ist ein Berg, der sehr steil ist, sehr arbeitsintensiv und für meine Mitarbeiter immer weniger angenehm wie für mich. Ich sitze auf der anderen Seite und schaue dann auf die Lage. Aber es hat einen sehr, sehr hochanteiligen Schiefer, einen sehr leichten, skelettreichen Boden. Und das ist an für sich der Ursprung für diese Leichtigkeit der Weine, für die Finesse, für auch das Animierende eines Glases. Das war schon immer das, was uns sehr bewegt hat. Ein Glas zu trinken, aber nicht satt zu sein, Lust zu haben aufs nächste Glas und irgendwo auch die Animation wiederzufinden. Und das interpretiert die Lage an für sich herrlich.
Brauneberger Weinberge sind komplett alle auf der anderen Moselseite, oder?
Nein, es gibt natürlich so die Grand Cru Lagen, Jufa Sonnur, nur die beiden. Da blicken wir von unserer Seite drauf. Und auch hinterm Ort sind natürlich noch Brauneberger Lagen. Klostergarten, Mandelgraben gibt es noch ein bisschen was Flaches und auch Klostergarten, wo wir noch als Premier Cru klassifiziert mit einigen Weinbergen liegen, auch ein bisschen schön, weil das liegt ein bisschen weg von der Mosel, ist vielleicht etwas kühler, hat noch den Einfluss. Wir liegen ja im Grunde genommen, die Mosel liegt ja zwischen Hunsrück und Eifel, hat noch ein bisschen so den Einfluss des Hunsrücks. Das ist gerade hinten im Tal, haben wir ein relativ immer ein schönes frisches Lüftchen. Und das hält auch die Trauben an für sich in ihrer Art her relativ lange gesund. Und auch diese kühle Luft hält es leichter. Und früher haben wir in diesen Lagen begonnen. Heute einfach durch den Klimawandel enden wir in diesen Lagen, weil die Trauben können etwas länger hängen. Und das ist das Schöne bei uns, dass in dieser Region, in Deutschland allgemein, wir haben so eine lange Reifezeit. Das Mostgewicht geht nicht nach oben. Das steigt dann nachher noch zum Schluss leichter an. Aber einfach die Trauben nehmen zum Schluss einfach nochmal mit, was der Boden bietet. Diese Mineralien schöpfen nochmal aus der Tiefe, so das letzte Quäntchen und da die Trauben ein bisschen noch am Stock hängen zu lassen. Und trotzdem kriegen sie noch mehr Tiefe und Finesse. Und das hat der Klimawandel bedingt, dass wir dann mittlerweile in diesen großen Lagen hier und da beginnen, beginnen müssen. Manchmal, da sind es die Reifen nicht ein Stück weit davon galoppiert. Da können wir uns orientieren. Die schönen Weinberge liegen immer nach Süden. Mhm. Ja, und insofern sind wir auch da mit den Himmelsrichtungen doch relativ ortskundig.
Es ist auch leichter in Braunenberg als in anderen Ortschaften.
Aber da kam eine kleine Retourkutsche, oder?
Ja, ich habe schon an den Mundwinkeln gesehen, dass das nicht so gut ankam.
Aber das war schon, ich fand es wirklich
beeindruckend. Also kostet man in Braunenberg.
Ja, toll.
Und das ist schon in der Aromatik jetzt von Cabernet zu Braunenberg seelenverwandt. Du merkst, dass du die Texturen ist ähnlich. Mit dem Unterschied, dass du jetzt natürlich beim trockenen Riesling im ersten Moment das Gefühl hast, es kommt ein anderer Druck am Gaumen. Aber das ist am Ende halt dafür nicht so tänzerisch wie der Cabernet. Der hat einfach so Neverending spielt. Und ich finde beides herrlich. Also ich bin ja eigentlich großer Trockentrinker, sage ich mal. So, aber ich finde, wenn Fruchtsüße, dann von Mosel oder der Nahe oder auch dem einen oder anderen Fleckchen im Rheingau, da wo es kühl ist, wo es kühl wächst, wo dann auch die Feinheit eben so da ist.
Das ist auch eine Weinstilistik, ja. Ich finde, das ist immer auch trocken natürlich. Trocken ist, kommt von den gleichen Standorten, auch Jufa Sonnur. Hat auch so diese Schieferwürzige, auch wenn man reinriecht, stimme ich dir zu. Das ist seelenverwandt, hat so ein bisschen, wenn man warm, wenn es auf warmem Schiefer regnet, dann hat man so einen ganz eigenen Geruch, Geschmack, dann kommt so ein bisschen dieses Schieferwürzige raus und ich finde, das findet man auch in den Weinen so ein bisschen wieder.
Hat nicht dein Vater immer gesagt, die Journalisten müssten eigentlich alle mal am Schiefer lecken, um zu verstehen,
wie die Weine funktionieren? Richtig. Der hat das auch immer vorgeführt. Ja, das ist, war alle begeistert. Und genau, die mussten dann in so ein schönes Stückchen Schiefer beißen. Ja, aber es ist meistens, ich habe es immer mehr festgestellt, wenn es dann drauf regnet und dann danach riecht man so dieses diesen feuchten Schiefer. Und ich finde, in dem Kabinett halt durch diese Spontanwürze bringen die fruchtigen Weine jetzt ein Stück weiter noch mehr raus. Trocken in den letzten Jahren, das ist ja erst so ein bisschen an der Mosel gekommen, wenn man 20, 25 Jahre zurückgeht an der Mosel, hatte das vielleicht nicht so diese große Historie der trockenen Weine. Es gab schon immer trocken, aber die waren nie...
Eure Spätlese trocken war schon auch ein Klassiker vor 20
Jahren. Schon auch in dem Maße schon. Ja, mein Vater hat schon seit 30, 40 Jahren trockene Weine gemacht. Sein Herz schlug, das kann man auch, ohne dass er böse ist, durchaus sagen, schlug mehr für die restsüßen Weine. Insofern, aber ich finde gerade trocken, so in den letzten Jahren, auch mit dem Klimawandel so ein bisschen, das kommt hier und da, kommt uns das vielleicht in dem Maße zugute. Aber Cabernet, muss man schon sagen, das ist im Gegensatz dazu, das ist so ein Klassiker. Das ist was, was vielleicht weltweit einzigartig ist. Das kann außer unserer Region, gibt es, wüsste ich, keine Region. Natürlich hier die deutschen Regionen, die sehr nördlichen, nahe schließe ich mit ein, Mittelrhein, Rheingau. Das ist schon einzigartig, diese Leichtigkeit. Wir reden ja von vollreifen Trauben, die aber natürlich geringeres Mostgewicht haben oder einen potenziellen Alkohol und dadurch trotzdem so ein Geschmackserlebnis widerspiegeln und trotzdem auch ein Reifepotenzial von der 21er, 20, 30, 40 Jahren.
Ich habe gelesen, manche Weine von dir kann man 100 Jahre lagern. Das ist ja verrückt.
Aber wenn wir das probieren können, dann sind wir gut. Das ja, aber man kann schon meinen, das ist ja, sind die restsüßen Weine im Allgemeinen ja.
Schon also eher bekannt. Die Restsüßen würdest du dann sagen?
Würde ich schon dem Moment haben, eher das Phänomen dafür, weil es im trockenen Bereich wurde das nicht vielleicht ganz so häufig in den Keller gelegt. Häufig findet man hier im Rheingau ist das noch ein Stück, ist die Kellertiefe etwas größer, weil natürlich auch dort war nach dem Krieg war die Besatzungszone eher amerikanisch und die Keller wurden im Grunde genommen belassen. Weitestgehend bei uns war es eine französische Besatzungszone und vieles ist leider
getrunken. Also bei uns haben wir es auch alles gesoffen. Bis auf die Flaschen, die in Fässern versteckt waren.
Also, okay. Das ist, echt in Fässern versteckt?
Wir haben also, das, was wir heute noch haben aus der Zeit von vor dem Zweiten Weltkrieg, war alles während oder nach dem Krieg in Holzfässern quasi versteckt und wurde dann später wieder rausgeholt. Aber es ist ja auch okay, logisch, die hatten es ja sich verdient, die Keller leer zu trinken nach all dem Elend, was da war. Und insofern, das sind wir dann schon einfach selber schuld gewesen, dass das halt weg ist.
Ja, klar, dennoch, witzige Geschichte, dass man es quasi im Fass versteckt hat. Ja, genau. Aber würdest du jetzt einen rein hessischen Wein aus deiner Familie, sind es auch eher die restsüßen Weine, die jetzt so eine ganz lange Lagerzeit
haben? Nee, also wir haben also das älteste aus dem eigenen Weingut, was wir lagern, ist ein 21er Moorstein und der ist trocken.
1921?
Ja.
Ja. Und habt ihr mal irgendwann eine davon aufgemacht?
Also ich habe das jetzt, glaube ich, schon 3 oder 4 Mal verkostet und immer mit der Freude, dass es wirklich noch alive ist und dass es auch einen Spannungsbogen hat. Ich hatte am letzten Freitag unseren französischen Importeur zu Besuch. Und da die Franzosen ja, ich meine, das ist ja schön, dass diese Aufgeschlossenheit für den Riesling und für das, was wir tun, heute so da ist. Und das klappt auch richtig gut. Aber am Ende ist es ja trotzdem so, dass die denken, das ist ja doch ein deutscher Riesling. Und deshalb habe ich denen einen 34er aufgemacht nach dem Dinner, weil ich dachte, okay, um denen mal zu zeigen, dass unsere Weinkultur durchaus auch ein bisschen tiefgreifender ist. Und das war schon so ein bisschen ein A und O. Also es hat funktioniert. Ja.
Das hat Flip gedacht,
Das ist ja auch Wahnsinn. Solche Dinge sind wichtig, um auch zu zeigen, dass wir von der Old World sprechen und dass diese Weine im Grunde genommen auch zu der Jahrhundertwende, zu den ganz Großen, deutsche Weine auch zu den ganz Großen der Welt gehörten. Ja. Aber man muss eines dazu sagen, auch wenn ich von Restsüßen spreche, die hatten zu dieser Zeit nicht so viel Restsüße. Also die Weine bei uns waren auch trockener. Und wenn man die probiert, also ich hatte auch, mein Vater hat mal so 37er, das war sein Geburtsjahrgang, oder verschiedene Weine auch, die schmeckten deutlich trockener. Die verlieren dann irgendwann auch die Restsüße. Mhm. Die waren auch vielleicht zu der Zeit nicht wirklich Restsüße, eher feinherb ausgebaut oder auch vielleicht trocken schon in die Richtung. Das war ja anders am Ausbau. Die Weine wurden sich ein Stück weit ein bisschen selbst überlassen, wurden nicht ganz so früh gefüllt, wie wir das heute machen, wurden ein bisschen liegen gelassen.
Also eher so, wie man heute wieder rangeht, so ein bisschen.
Also es ist ja bevor man steril abfüllen konnte, war das ja ein Zufallsprodukt, dass es überhaupt so war, dass Restsüße im Wein verblieben sind. Was Besonderes. Okay. Und man hat, bevor man den Wein abgefüllt hat, den mindestens mal 2 Jahre im Fass liegen lassen, eher länger, um auch sicher zu gehen, dass der stabil ist, bevor er in Flaschen kommt. Ja? Okay. Und deshalb waren die fruchtsüßen Weine einfach per se was Besonderes, weil eigentlich Wein ja durchgärt. Mhm. Und erst die technischen Möglichkeiten über Sterilfiltration haben dazu geführt, dass fruchtsüße Weine auch im großen Stil möglich waren zu erzeugen. Mhm. Und haben natürlich so ein bisschen das Bild dann auch verändert. Leider Gottes dann auch in die falsche Richtung, wenn man jetzt, gerade wenn man auch die Rheinhessen nimmt, die Entwicklung des Weins Richtung Fruchtsüße, günstige Weine, die dann eben auch in großen Volumen erzeugt wurden und die am Ende auch dem Image langfristig dann geschadet haben. Also all das, was ich in den 60er Jahren anfangen zu entwickeln, 70er Jahre als die absolute Boomphase und Mitte der 80er Jahre kam es irgendwann zum Zusammenbruch, weil einfach international die Märkte überflutet wurden mit süßem, billigem deutschen Wein. Auch dann nicht mehr gekellert aus traditionellen Rebsorten, sondern aus Neuzüchtungen, wo die Zuckerproduktion im Weinberg einfacher war. Man war wirtschaftlich erfolgreich, hat aber schon so ein bisschen seine Weinkultur geopfert dafür. Mhm. Und ich sag ganz ehrlich, eigentlich hätte das nicht passieren dürfen, aber man muss es vielleicht aus der Historie raus verstehen mit all dem, wie sich die Dinge entwickelt haben und macht jetzt auch keinen Sinn mehr, da nachzuhaken. Wir haben das Glück, dass wir heute in einer anderen Zeit leben. Ich glaube, wir können wirklich von einer Renaissance des deutschen Weins sprechen in den letzten 20 Jahren und das ist schön und deshalb knüpfen wir gerne an die Story, wie es mal ganz früher war und vergessen einfach das Stückchen zwischendrin.
Ja, gut. Geschenkt, wie man so schön sagt. Zum Wohl. Doch schon leer, gell? Das ist jetzt, dein Wein schmeckt halt gut. Dann trinkt man schnell. Das ist
ja. Guck mal, ist ja das, was ich meinte, trinke ich.
Ja, genau, schön trinke ich.
Ja, ich finde, dass der Brauneberger eine brutale Schieferprägung hat. Das ist richtig schön, das ist Wahnsinn.
Es sind niemals Weine, die sehr laut sind. Es sind immer Weine, die eher auf der Finessenebene.
Und der Kappi ist tatsächlich noch verschlossener. Der Brauneberger ist ein bisschen offener und der packt am da so richtig. Das ist toll.
Ich finde die Nase so toll irgendwie. Mhm. Das finde ich auch eigentlich sehr ungewöhnlich für einen Riesling, oder?
Wir sind gleich nochmal trocken. Der Oliver ist, glaube ich, auch wahrscheinlich der beste oder zumindest einer der allerbesten Produzenten an der Mittelmosel für trockenen Riesling. Und er ist, glaube ich, auch derjenige, der die Weine am trockensten ausbaut. Das ist also nicht mit so einem Restsüße-Schwänzchen, was dann doch wieder Balance bringt, sondern du wirst bis zum Gaumen hin auf das Wesentliche gebracht. Und das beeindruckt mich total. Also
auch eine Entwicklung, die wir sind. einhergegangen ist. Man macht auch seine Erfahrungen und die Jahre sind halt auch unterschiedlich, das muss man sagen.
Aber ihr macht es halt auch ganz gut, Oliver.
Ja, natürlich, nein, gar keine Frage. Nein, nein. Aber man muss natürlich auch sehen, die Schwankung der Jahre auf ein Kabinett, ja. Es ist mittlerweile fast schwerer geworden, manchmal ein Kabinett zu machen in seiner klassischen Art, als manche Spät- oder Auslese. Wir hatten großartige Jahrgänge, die 5, 7, 9, wo wir im Grunde genommen auch aus dem Vollen schöpfen konnten oder auch viele andere. Und an für sich finde ich da, gerade deshalb dachte ich auch 21, man nimmt es mal mit, das ist so ein klassischer Jahrgang. Ja. Wir haben uns ja mal wieder gefreut, im Oktober lesen zu gehen, ja. Und mal nicht im September zu beginnen. Das, was unsere Region so stark macht, diese lange Reifeperiode, das lange am Stock. Und das ist an für sich das Schöne und das tut eben Riesling unglaublich gut. Was man nur immer wieder dazu sagen muss, man muss sich nach den letzten Jahren einfach auch bei so einem Jahrgang umstellen. Mhm. Das darf man nicht zu früh trinken, weglegen. Mhm. Bisschen Zeit lassen, weglegen. Das sind wir ja heute ein Stück weit.
Ja gut, natürlich. Ich habe überhaupt nichts mehr im Keller, was ich trinken kann. Weglegen.
Trinken. Nein, du hast vollkommen recht. Das ist natürlich wahr.
Aber geh dann doch immer mal dran.
Ich wollte gerade wieder ein bisschen frotzen, als der Oliver gesagt hat, dass man sich freut, dass man endlich mal im Oktober wieder lesen dürfte. Stimmt natürlich, klar. Aber einfach dann, weil es so schön ist, dass das ganze Moseltal völlig wolkenverhangen ist und im Nebel ist den ganzen Tag. Das ist teilweise spooky, wenn du da Mitte Oktober ins Tal runterfährst. Ja. Das ist natürlich beeindruckend. Na, klar ist das am Ende vom Wetter hin her dann alles gut. Aber so ein tiefes Tal hat natürlich, je später und je länger die Saison dauert, umso herausfordernder ist das auch. Also dieses Pokern mit einer langen Erntezeit ist schon auch aufregend. Und der Vorteil an der späten Lese ist dann, dass das Temperaturlevel weiter unten ist. Ne? Das ist, glaube ich, ja. Ein entscheidender Punkt, weil wenn du dann diese Nebelsuppe im September hast und es sind 20 Grad, das ist schon eher nervenaufreibend.
Ja, ja. Wobei ja, ihr ja hier, also ja, ich klugscheiße jetzt mal vor mich hin und wahrscheinlich liege ich falsch. Ja. Also ihr sagt ja hier, wenn das dann auch zu lange ist und so, dann habt ihr auch Sorge vor der Botrytis und Fäulnis und so, wobei jetzt an der Mose, nee, ist das falsch. Okay,
nee, also auch da gilt, je später du im Jahr bist, umso größer sind die Chancen, dass das Temperaturlevel niedriger ist. Und umso stabiler sind die Trauben.
Aber wenn es jetzt so feucht wird zum Beispiel, ja, dann habt ihr ja Sorge.
Warm und feucht ist natürlich Horror.
Okay.
Und ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit, dass es nach dem 15. Oktober noch über 15 Grad tagsüber sind, ist niedriger im September.
Ist also eher die Schwierigkeit, es über den September zu bringen, genau. Als wenn es genau. Im Oktober noch hängt. Genau. Und dann bist du eher in Spanien.
Genau so ist es.
Aber dann jetzt an der Mosel ist doch das mit der Botrytis zum Beispiel jetzt überhaupt nicht so ein Thema. Im Gegenteil, ihr wollt das doch ganz gerne.
Ja, natürlich. Das ist
aber auch für uns Trockenen?
Ist das. Nee. Nein, für die Trockenen natürlich nicht. Das sind wir auch.
Die musst du schnell holen.
Nein, schnell nicht. Nein. Das Wichtigste liegt darin, selektiv zu lesen in der Lese. Das wir machen im Grunde genommen, wenn man großen Stoff erzeugen will, große Weine erzeugen will, glaube ich, ist eine selektive Lese unabdingbar. Man muss sich die Mühe machen. Man muss vielleicht ein erstes Mal durchgehen, ein bisschen was rauslesen. Das, was hängen bleibt, hat dann ein bisschen mehr, kriegt auch ein bisschen mehr Tiefe. Und dann muss man auch beim zweiten Mal trotzdem noch in zwei Eimer lesen. Es kommen immer mal Träubchen oder Botrytis Träubchen oder die fangen dann leicht braun zu werden. Das muss man halt in extra Eimer lesen.
Okay. Für uns ist das schön. Hast du gezielt Weinberge, wo du sagst, dass der Weinberg ist, das wird fruchtsüß und das ist eher trocken? Oder kannst du das so pauschal nicht sagen?
Das hätte ich jetzt gedacht, siehst du?
Tendenziell eher nicht. Also ich versuche es im Grunde genommen alles auf Gesundung auszulegen. Aber natürlich ist es so, dass es manche Ecken gibt im Berg, vielleicht, wo vielleicht ein bisschen mehr Wasser ist. Oder natürlich, aber auch manche Weinberge ist nachträglich dazugenommen, die sind vom Pflanzmaterial ein bisschen anders, ein bisschen wuchsiger, die vielleicht ein bisschen früher auch dann zur Botrytis neigen, wo wir dann hier und da auch schon hingehen und wissen, das geht vielleicht für uns eher in den fruchtigen Bereich. Das ist für uns ja das Schöne. Wir haben nicht ganz so den Stress. Wir können dann irgendwann auch ein bisschen switchen und sagen, okay, das wird eine schöne Goldkapsel.
Okay.
Also für eine Spätlese mag ich es nicht, für eine Auslese auch nicht. Aber wenn es dann so in den Goldkapselbereich geht, darf gerne Botrytis mit dabei sein. Und insofern sind wir da relativ flexibel. Natürlich aber auch nicht immer entspannt. Auch für Trocken. Entspannt, ich meine, wir lesen ja alles mit der Hand. Wir gehen 6 Wochen. Und wir wissen natürlich, am Anfang ist es uns noch zu früh. Und am Ende ist es uns dann vielleicht ein Stück weit, sagen wir, zu spät. Man muss natürlich diesen perfekten Punkt versuchen zu finden und dementsprechend auch gucken, welchen Weinberg liest man wann. Das ist die Kunst dessen, einfach auch dann das Passende zu finden.
So, jetzt habe ich eine schwierige Frage. Du hast ja sowohl im Rheingau gearbeitet, zeitlang, weiß nicht wie lange, Begeler verantwortet, als du sehr jung warst. Ja. Und du hast auch beim Helmut Dönhoff gelernt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Richtig, ja.
Wenn du jetzt nahe Rheingau und Mosel nimmst, wo würdest du die Unterschiede in dem Modus, wie die Ernte stattfindet, skizzieren? Oder gibt es Punkte, wo du sagst, das ist anders?
Wir liegen ja tendenziell schon relativ eng beieinander. Wenn man 30 Jahre zurückgeht, war das klassisch. Mhm. Man war hier schon am Lesen, falls man Hessen an Mosel kam, immer später. Mittlerweile rückt das ja auch ein Stück weit näher aneinander. Das ist schwer zu sagen. Der Rheingau ist vielleicht die Nahe, sagen wir, beginnen wir mit der leichtesten Seite. Die Nahe ist der Mosel relativ ähnlich. Gerade dieser Teil von Dönhoff finde ich, dass die Nahe hat vielleicht noch einen Tick mehr Tiefe, Wärme. Auch da in dem Bereich der trockenen Weine ist das für die sehr, sehr interessant. Aber ansonsten finde ich die Nahe der Mosel relativ ähnlich. Sofern die Böden das auch ein bisschen, sind ja auch eine Menge leichter Böden dort. Mhm. Erst die untere Nahe, also die Nahe Richtung Rheinhessen gehend, wird im Boden ein bisschen tiefgrüniger, verändert sich nochmal ein Stück weit. Insofern finde ich da nicht so viele große Unterschiede. Auch die Ausbaustilistik damals, das war für mich die begeisterndste Zeit, weil es relativ identisch ist mit uns zu Hause. Sehr viel trockene Weine und auch viel im restlichen Bereich, was sich anbietet. Der Rheingau, dort wo ich tätig war, wir haben fast ausschließlich trockene Weine ausgebaut. Und dann musste man schon, die Böden sind etwas kräftiger. Auch der Rheingau ist ja sehr unterschiedlich. Mhm. Wenn man in Rüdesheim beginnt, sind es ja auch leichte Böden. Das ist ähnlich auch wiederum wie die Mosel. Und wenn man den Rheingau Richtung Wiesbaden hochgeht, werden die Böden ja auch tiefgründiger. Mhm. Da muss man schon natürlich auch aufpassen, dass die Fäulnis nicht zu schnell kommt, die Reife nicht zu schnell einhergeht. All diese Dinge auch beobachten. Auch natürlich eine selektive Lese. Insofern unterscheidet sich mehr von den Böden, glaube ich. Und natürlich von dem, was man auch möchte. Wenn man trockene Weine möchte, braucht man gesundes Lesegut. Dann muss das auf den Punkt, muss das perfekt sein. Ich bin da ein Stück weit entspannter, da wir immer mit 2-3 Eimern lesen, kommt halt ein Eimer schon was Restsüßes dazu. Da freue ich mich abends auch. Und ich habe mir extra ein kleines Kälterchen gekauft für diese restsüßen Sachen. Und aber natürlich liegt ein großes Fan von mir auch.
Ich hatte mal einen Praktikant, der begeistert war von dieser selektiven Leserei. Und wenn du dann mit 2 Eimern, 3 Eimern, dann ist der Depp irgendwann auf die Gumm, er kann mit 5 Eimern lesen und hat uns dann mal vorgeführt, welche Sonderselektion er noch machen kann. Das kannst du dir in Irrsinn treiben. Es ist also, bei uns ist mittlerweile das Thema eigentlich durch. Ich lese ganz selten noch mit einem 2. Eimer, weil der Fokus ausschließlich auf den trockenen, gesunden ist. Ja. Und ich dann sage, okay, das, was dann in die Überreife geht, das lasse ich lieber noch ein bisschen hängen, damit ich Konzentrationseffekt kriege, um eine Auslese dann zu ernten, die etwas auch ein bisschen konzentrierter, voluminöser ist, weil ich eben denke, dass dieses finessenreiche, tänzerische, das kriegen wir eh so nicht hin. Und dann ist eine Auslese in Rheinhessen eher dann was, was so ein bisschen mit ein bisschen mehr Schmelzer kommen darf und dann auch später geerntet wird. Ich finde, mit 2 Eimern lesen ist brutal anstrengend. Wenn dann noch so ein kleines Döschen dazu kommt für die Trockenfaulen rein, das ist dann, machen auch manche Betriebe, die haben dann noch so ein drittes Ding so mit anhängen. Macht ihr das auch, dass es so ganz einzeln?
Teilweise, aber man muss natürlich auch bei diesen Dingen immer, so BHTWA ist das Highlight, keine Frage. So, wenn man sagt, so, man möchte ein i-Tüpfelchen auf den Jahrgang setzen, fängt man an zu piddeln. Aber man liest vielleicht noch 20% einer normalen Tageserntung.
Das ist genau das Problem.
Und natürlich mache ich das 5 Tage hintereinander, fehl mir am Ende unglaublich Zeit und dann läuft mir am Ende wiederum die Zeit etwas davon. Und das hat sich gewandelt. Ich habe jetzt mit meinem früheren Außenbetriebsleiter, der kommt immer noch tageweise, haben wir die Rede gehabt, der ist mittlerweile Mitte 70, der hat Ende Oktober, Anfang November haben die mit der Lese begonnen, da war es kühl, da haben die dieses Wort, das ging alles im Grunde genommen, haben die keinen Stress gehabt.
Ja.
Für uns heute, wir beginnen im September. Wir müssen darauf achten, dass wir Reife haben, aber nicht Überreife. Mhm. Dass wir haben aus verschiedenen Jahrgängen gelernt, dass wir nicht noch einen späten Regen reinkriegen, dann kommt die Botrytis, dann haben wir alle nicht Hände genug, dann rotieren wir ohne Ende. Man muss im Grunde genommen, da haben wir uns schon oft drüber unterhalten, die Schlagkraft erhöhen. Mhm. In kürzerer Zeit lesen wir mittlerweile im Grunde genommen das, was wir früher in 8 Wochen gemacht haben, machen wir jetzt vielleicht in 4 bis 6 Wochen.
Geht ja auch nicht so schnell bei euch. Ich meine, es ist ja mega steil. Es ist ja wirklich für die Leute, die da lesen,
das
auch
das Problem, weshalb ich zum Beispiel nicht ein zweites Mal dann nochmal, ich gehe vielleicht einmal vorweg, Aber wenn ich noch ein zweites Mal nochmal hinterher, dann lese ich lieber mit zwei Eimer. Mhm. Und das geht dann für sich ganz gut. Okay. Und
das Problem ist ja, du musst schon aufpassen, dass der eine Eimer nicht umfällt. Wenn du zwei hast, das ist schon
ein Geschirr.
Also wir haben den dritten Wein übrigens. Wir sind jetzt bei der Juffer GG. Das heißt also Braunenberger Juffer. Wir haben ja Juffer und Juffer Sonnenuhr. Das sind ja im Prinzip zwei Lagen.
Richtig,
ne?
Richtig.
Und wir haben jetzt Juffer aus 2020, also nicht 21.
20.
Ja, das ist dieser wunderbare seidige Jahrgang, der schon eine gute Grundreife hat, aber diese Seidigkeit hat. Und ich finde hier, wenn ich die Juffer 20 probiere, würde ich sagen, naja, so ganz super karg vom Boden kann das ja nicht sein. Der hat ja schon auch so ein bisschen Speck auftrieben. Da muss schon auch eine ordentliche Wasserversorgung da sein.
20 an für sich war da schon, kam der Regen zur perfekten Zeit immer wieder. Ich habe bewusst 20 mitgenommen, weil wir auch zwei unterschiedliche 21
kühleren
Jahre.
Ganz toll.
Schön. Und 20, der Philipp hat es eben schön gesagt.
Fühlt sich noch trockener an, irgendwie im Mund.
Es ist einfach so, ich finde immer wieder, wir reden viel über Analytik, über viele Dinge bei einem Wein, aber es ist das Paket eines Weines, wie bei einem Kabinett.
Ja.
Ich frage selten, was hat das an Restzucker vielleicht manchmal aus fachlichem Hintergrund. Insofern, das muss, ja, Balance, er sagt zwar eben Balance, aber es muss einfach, das Paket an Wein muss stimmig sein, das muss zusammenpassen. Der Alkohol, die Süße, die Säure, die Mineralität, diese Würzigkeit. Und dann sind auch Jahre, wo man vielleicht sagt, es sind wärmere Jahrgänge wie 20 oder jetzt auch 22. Das sind vielleicht nicht die perfekten Jahrgänge für restsüße Weine. Oder die anderen sind perfekt dafür trockene oder wie auch immer. Na, finde ich nicht. Man muss es im Grunde genommen jahrgangsspezifisch ein bisschen ausbauen. Mhm. Man muss es dann trinken, wenn es gilt, vielleicht auch mitunter. Und auch die nötige Zeit mitbringen, wenn es gilt, das wegzulegen. Und das ist so bei 21, Stefan. Und 20, finde ich, ist jetzt auch 22, ist für dich dann ideal. Der Keller ist leer. Das kannst du im Grunde genommen, das ist ein Jahrgang, der unglaublich früh schon Spaß macht. Die Weine kannst du jetzt schon trinken.
Ja.
Die springen dich an in Trinkigkeit, in Fruchtigkeit, wo du sagst, punkto Trockenheit auch, da sagst du, es war ja schon ein stranger Sommer, den wir jetzt in 22 hatten. Wo ich draußen auch war und wir haben erstmalig Wasser gefahren für jüngere Reben, sonst an für sich ungern mache, weil wir sprechen von Nachhaltigkeit und Besserung, das finde ich immer, deckt sich mit meinen Gedanken nicht ganz, aber für junge Reben, finde ich, musste es sein, sonst sind sie einfach irgendwann kaputt gegangen. Und dann habe ich schon gedacht im Sommer, was soll das? Aber wenn man die Weine jetzt probiert, was soll das werden? Wenn man probiert es jetzt, finde ich, ist das, die Rebe regelt sich auch irgendwie selber in gewisser Weise. Die hat ein unglaublich großes Anpassungsvermögen und da finde ich, ist der Riesling einzigartig, auch mit dem wenigen Wasser, was er hat, irgendwo klarzukommen und das Beste darauf zu machen. Und das war in 20, das ist in 21 und in 22. Und das ist das Geile an unserem Job, die Herausforderung in diesem spezifischen Jahr auch wieder in die Flasche zu bringen. Mhm. Und ich finde, das macht einfach Spaß. Und das ist in 20.
Und das schreibe ich sofort. Das ist genau das, was es ausmacht.
Und das ist in 20, war auch gut. Viele haben dann schon gesagt, 20 Jahre hin und her. Und es ist, mancher Jahrgang ist ganz groß, manche Jahrgänge sind groß und so unterscheidet sich das immer wieder. Und wir können ja froh sein. Ich habe mich oft mit meinem Vater unterhalten, 50er, 60er, da gab es Jahrgänge, da hat er gesagt, wenn ich mich beschwert habe, hat er gesagt, beschwer dich nicht. Ich hatte Mostgewichte, das kann ich dir gar nicht in Zahlen nennen oder auch Säuren.
Ich hatte schon Fieber,
und trotzdem ist Wein rausgeworden und insofern muss ich sagen, sowas richtig Schlechtes, glaube ich, haben wir beide ja in diesem Maß noch nicht erlebt. Und da ist das hier vielleicht, wenn überhaupt, manchmal mit trockeneren Jahren. Es ist so eine Fachsimpelei.
Aber jetzt sag doch mal, das ist nämlich eine schöne Geschichte. Ich dachte ja, ach Juffa, guck, Juffa Sonnenuhr, das bestimmt hat es was mit dem Boden zu tun und so. Ne? Gibt's roten Juffa, braunen Juffa? Sag doch mal, was Juffa eigentlich bedeutet.
Juffa, es gab im Ort einen sehr angesehenen, vermögenden Kammerherrn, wunderlich, und er hatte drei Töchter. Und diese drei Töchter haben sich mehr dem Wein und den Weinbergen gewidmet und weniger den Männern. Insofern sind sie Jungfern geblieben, vermeintliche Jungfrauen. Ich kann das nicht bestätigen oder auch jetzt auch nicht überprüfen. Es gab ihn aber, also das ist zutreffend. Insofern sind die alle alleinstehend geblieben.
Okay.
Und so kam der Begriff, das ist das Moselfränkische Jungfer, Juffer. Und genau, so kamen die Juffer zustande.
Verstehe. Gut, wieder was gelernt. So, und jetzt reden wir immer über Riesling, Riesling und Mosel. Warum gibt es denn eigentlich nur Riesling an der Mosel und keine Burgunder? Warum kam da nie jemand auf dumme Gedanken?
Historisch gab es verschiedenste Rebsorten. Man sagt auch, es gab Rotwein und es gab Verschiedenes. Ich glaube, rauskristallisiert hat sich der Riesling ganz einfach, weil es gibt, das ist wie das Töpfchen fürs Deckelchen. Säckelchen fürs Töpfchen. Und der Riesling passt an für sich wunderbar auf diesen Boden, adaptiert sich wunderbar mit dem Schieferboden. Nun ja, es gibt auch große Pinot Noirs an der Mosel, sicherlich ein paar. Mein Vater hatte nie so das Faible dafür und hat mir damals gesagt, sollte ich Pinot Noir pflanzen, wird er mich erben. Das hat er nicht gemacht, hätte er sicherlich auch nie gemacht. Aber spiegelt so ein bisschen wider. Es gab bei uns jetzt nicht die große Historie. Vielleicht ist das interessant, vielleicht kommt das, wer weiß, was kommt. Für uns, wir haben keine Anlagen, insofern. Ich glaube auch, der Riesling, den wir haben, ist so einzigartig. Und Burgunder, es gibt tolle Burgunder, aber ich sage offen und ehrlich, wenn ich einen schönen, großen Burgunder will, gehe ich hier in die südlicheren Regionen. Mhm. Ich weiß nicht unbedingt, ob das an die Mosel gehört. Ich mache ein bisschen Weißburgunder. Ja, aus Spaß und der Freude, da darf ich alles das machen, was ich beim Riesling nicht mache, mit Holzfass und hinterher und Spielerei. So ein bisschen, das ist für mich einfach ein bisschen Ausgleich und Spaß neben dem Riesling. Aber ich glaube, große Chardonnays, das wächst auf Kalkböden am besten, bin ich von überzeugt. Pinot Noir könnte ich mir vorstellen, dass sich das noch adaptiert, aber ansonsten wüsste ich nicht, was noch an die Mosel passt.
Aber gab es nicht mal so eine Verordnung oder so, dass ihr das auch nur durftet ursprünglich?
Ja, das ist historisch? Ist da was dran. Da gab es mal was vor langer Zeit an der Mosel. Da gab es, glaube ich, sogar eine Zeit, dass...
Ich habe es mir sogar aufgeschrieben, ja. Extra, wartet mal, dass ich jetzt mal hier guckschalten kann. Ja. Ja, und zwar hast du es mir nämlich erzählt, dass 1787 der Kurfürst von Trier gesagt hat, da geht jetzt nur noch Riesling. Und deswegen seid ihr das größte zusammenhängende Rieslinggebiet.
Das ist neu. Nee, das habe ich nicht erzählt. Nee, das ist nicht in dem Maße.
Dann habe ich das gelesen,
siehst du? Gut vorbereitet auf den heutigen Abend. Nein. Nein, aber das ist ja... Machen wir uns nicht vor, was war in den 50er, 60er, 70er Jahren, muss ich meinen Vater immer bewundern. Er war einer der wenigen, die gesagt haben, überall dort, wo Apfelbäume, Apfelwiesen waren oder Streuobstwiesen, werden auch wieder Streuobstwiesen hinkommen.
Ja.
Das war im Grunde genommen der Anfang des Untergangs, das Pflanzen, wo wir uns eben darüber unterhalten haben, von sämtlichen anderen Rebsorten neben dem Riesling. Und man hat nie sein Heil gefunden. Man hat immer gedacht, man macht was Besonderes. Letztendlich läuft es wieder dahin, wo wir großartig sind, und das ist der Riesling. Mhm. Diese Ausgewogenheit, diese Rebsorte passt im Grunde genommen wie die Faust aufs Auge bei uns. Das ist, muss man einfach sagen, auch mit den Böden. Das ist eine herrliche Perfektion, die bei uns hingehört. Und ja, wir wissen nicht, was kommt. Wissen wir, wie sich das Klima verändert.
Die Franzosen würden diese Diskussion gar nicht erst führen.
Richtig, ja.
Letztendlich, eine Region hat eine Weinkultur und ein Profil.
Ja, richtig.
Und eigentlich ist daran nicht zu rütteln, weil dafür steht ja das ganze Konstrukt. Natürlich ist es so, die Welt verändert sich und dreht sich weiter. Ich glaube, wir sind in einer Zeit im Moment, in der das Thema Natur, Klimawandel eine Dimension erreicht hat, die leider sehr, sehr bedenklich ist. Und wir sind natürlich als Winzer und Landwirte auch in Verantwortung, dass wir vernünftig und nachhaltig und zukunftsorientiert wirtschaften. Und vielleicht führt das auch dazu, dass manche Grundfeste mal irgendwo angefasst werden müssen. Aber ich sehe es auch so, dass solange wir können, wir unsere Energie und Kraft in das, was uns weinkulturell stark macht und unser Profil bildet, auch bewahren müssen. Und das ist ganz klar auch das Thema traditionelle Rebsorten an den richtigen Standorten. Mhm. Und wir haben ja momentan so ein bisschen eine deutsche Diskussion um das Thema pilzwiderstandsfähige Rebsorten, die sogenannten Zukunftsweine. Tolle Initiativen übrigens, ich finde das gut, ich finde das vom Grundsatz her sehr gut, und das ist natürlich so, wenn es Rebsorten gibt, die weniger Pflanzenschutzbedarf haben, dann ist das was durchaus Erstrebenswertes und ein wichtiges Thema. Jetzt stellt sich nur die Frage, wo beginne ich mit so einem Thema, wo fange ich meine Erfahrungen an zu sammeln und wie lange brauche ich, bis ich weiß, dass so eine Rebsorte auch mein Terroir, meine Herkunft bestmöglich widerspiegeln kann. Und da ist so ein Anbaugebiet wie Rheinhessen ideal mit seinen 25.000 Hektar, wo dann doch relativ viel Wein wächst, der auch eher so easy drinking für den einfachen täglichen Bedarf gedacht ist. Und überall da, wo solche Weine erzeugt werden, wäre es ja vernünftig, mit solchen Themen zu beginnen. Ja. Da geht es auch um das Thema Akzeptanz beim Verbraucher, Qualität, Lagerfähigkeit. Und erst dann kommen wir irgendwann auf das Thema Herkunft, Weinkultur und all die Dinge. Und insofern ist da ein sehr langer Weg zu gehen. Und wenn man heute traditionell und herkunftsorientiert argumentiert, heißt das nicht, dass man gegen diese Entwicklung ist, die parallel stattfinden muss, um dem Wein seine Rechtfertigung auch zu geben, letztendlich in einer neuen Umweltsituation nachhaltig produziert zu werden. Und wir Landwirte, auf uns prasselt im Moment unheimlich viel von außen ein. Aber oft habe ich auch das Gefühl, dass da Diskussionen geführt werden, die irgendwo aus den Städten heraus, ohne irgendein Wissen, was eigentlich da wirklich passiert. Also es ist manchmal schon fast ein bisschen traurig. Und ich sage das nur deshalb, weil es einfach wichtig ist, dass das eine das andere nicht ausschließt. Ich glaube, wir, die auch wirklich selbst im Vineyard stehen, die jeden Tag draußen sind, wir haben wahnsinnig viel Ehrfurcht vor der Natur und wir wollen das Bestmögliche machen. Aber wir haben auch Werte, die uns wichtig sind und an denen wir auch festhalten möchten.
Jetzt ist es ja aber so, mit dem, was du sagst, ist es ja auch verrückt, jetzt gerade bei den Winzern anzufangen, die sowieso schon immer alles darauf abstellen, möglichst nachhaltig mit dem Boden und mit den Pflanzen umzugehen. Weil vom Prinzip ist es natürlich so, es gibt ja, also ihr seid jetzt wirklich die Spitze des Weinmachens, aber es gibt natürlich ja auch, also der Wein, der im Supermarkt steht, der im Handel, ne, da gibt es natürlich auch andere Weine und die haben ja auch absolut ihre Berechtigung und und die sozusagen, wo jetzt sowieso kein besonderes Terroir ist oder so und keine Reben wachsen, die jetzt schon seit 100 Jahren oder 50 Jahren oder wie lange auch immer da stehen, dass man da jetzt sagt, okay, man rodet das und man nimmt da jetzt zum Beispiel so Piwis und setzt die da hin und macht quasi für die den Massenwein so, da würde man ja an einer anderen Stelle anfangen. Ich finde es nur verrückt, jetzt da in der Spitze anzufangen, wo jetzt so ein Terroir
ist. Das sind halt deutsche Diskussionen. Ja. Das sind halt,
weil der jetzt alles über einen Kamm
geschert wird. Wie gesagt, wir müssen ein bisschen auch darauf achten, wo kommen wir her, was sind unsere Werte, was macht uns auch aus. Das hat was mit Identität zu tun.
Klar.
Richtig.
Und für die müssen wir auch gerade stehen.
Ja,
es ist ja, das muss man schon sagen. Wir reden in einer Welt von Nachhaltigkeit, von speziellen Produkten, eigenen Produkten. Ich meine, sagen wir mal eine Zahl, ich dachte eben Streuobstwiesen, Mosel war mal groß, mittlerweile sind auch wieder dort Streuobstwiesen. Wir sind an der Mosel bei etwa 8.000 bis 8.500 Hektar. Ich glaube, tendenziell wird das vielleicht sogar eher weniger werden. Und ich finde, dann ist es nahezu unsere Pflicht, auch das Kulturhistorische in dem Maße weiter zu pflegen. Da zählt das offene Ohr dazu, auch das offene Auge, auch Erfahrungen zu machen in anderen Richtungen, stimme ich ihm zu. Und insofern stellt sich für mich auch nicht die Frage, ob wir da unser Heil in anderen Rebsorten suchen sollen. Wir sind so klein, so speziell und wir können das, glaube ich, weltweit so einzigartig kreieren, dass sich für mich gar nicht die Frage nach einer anderen Rebsorte stellt, in dem Maß jetzt.
Ist das für dich nicht aber auch, also ich meine, jetzt hier in Rheinhessen, da ist ja sozusagen, wie der Philipp schon gesagt hat, die Fläche einfach auch echt richtig groß und da weiß man dann, da gibt's dann die Lage und die Lage, aber jetzt Mosel, finde ich, wird immer so als ein Sondergebiet irgendwie gesehen, so ein bisschen.
Die Viehzregion Deutschland.
Ja.
Wer redet von den Streuobstwiesen? Die machen auch einen guten Viehz da in den Streuobstwiesen.
Ah, okay.
In den großen Lagen wächst großer Riesling. Also das ist beides.
Aber ist es nicht tatsächlich auch für dich, wenn du dann siehst, dass die jetzt eben, also dass jetzt viele anpflanzen eben auch im Flachen und direkt neben der Mosel, wo eigentlich ja gar nicht mehr der Schiefer so zugrunde liegt, wo eigentlich dieses Typische, was die Mosel ausmacht, nämlich diese Schieferböden, wo das nicht mehr ist. Ist das nicht auch dann eigentlich was den Ruf der Region ein bisschen kaputt macht?
Ja, jein. Also das ist natürlich immer noch ein bisschen auch ein strukturelles Problem. Wir müssen irgendwann, das ist ein Gesundungsprozess, der vielleicht stattfindet. Es ist natürlich für mich, ich finde es schade, dass manche, es sind ja nicht immer die Krokrüligen, die großartigen Lagen, sagen wir mal, die Spitzenlagen werden ja noch alle weiter bewirtschaftet. Was vielleicht hier und da manchmal jetzt, was es schwer hat, sind so die vermeintlich ins Weiter Sagen wir mal, vielleicht auch Premier Cru oder darunter auch die klassischen alten Seitentäler, die anfangen ein bisschen wach zu liegen, und dafür wird das Flache weiterhin stark angebaut. Keine Frage, das tut mir weh, das tut mir verdammt weh. Aber es muss uns auch zu denken geben. Wir müssen diesen Schritt irgendwann schaffen. Wir sind so klein. Irgendwann, viel kleiner dürfen wir auch nicht werden, dann sind wir weg von der Landkarte. Wir müssen es schaffen. Dahin müssen wir kommen. Die Weine, die bei uns wachsen in den Steillagen, das Geld dafür zu bekommen, was uns zusteht, mhm, was vielleicht auch die Weine wert sind. Und mittlerweile, da haben wir uns eben ja auch darüber unterhalten, es hat sich so vieles gewandelt. Es sind tolle junge Winzer da. Es ist eine nächste Generation und es sind viel ältere. Die Weine sind großartig von der Qualität. Wir müssen nur weltweit auch in der Lage sein, das zu vermarkten, auch für den Preis zu vermarkten, der für diese Lagen, der diesen Lagen zusteht. Dann denke ich, wird auch wieder da vielleicht ein gewisser Sinneswandel stattfinden. Und ansonsten ist das natürlich eine Entwicklung, die nicht schön ist, aber ich habe gar keine
Zukunftsbedenken. Man muss vielleicht auch fairerweise sagen, dass auch die Flachlagen an der Mosel geologisch durchaus spannende Böden haben und jetzt nicht irgendwelche in der Pfalz über Sarah Sandhase sind, sondern da ist schon, das ist schon aber irgendwie.
Er hatte fast Tränen in den Augen, als er sie mir gezeigt hat.
Nein, das stimmt, in gewisser Weise stimmt's, aber reiten wir darauf nicht drum rum. Ja. Das, was uns ausmacht an der Mosel, das wird ja noch kultiviert. Und das sind die, auch die jungen Winzer gehen vermehrt wieder in die Steillagen, picken sich gute alte Lagen raus, rekultivieren manche. Also da sind wir auch schon, glaube ich, auf einem guten Weg. Das, was untenrum geerntet wird in den Flachlagen, sind auch, ja, das gibt ordentliche Weine, spannende Weine, das ist, okay, ist ganz gut. Für das, was wir im täglichen Bedarf brauchen vielleicht, ist das okay. Aber die großen Lagen, das wird erhalten bleiben, da ist schon eine gewisse Tendenz da. Und lasst uns darauf fokussieren. Das sind die Lagen auch, muss man immer wieder sagen. Die Mosel hat ja schon eine irrsinnige Historie. Wenn man zurückgeht um die Jahrhundertwende, waren es weltweit mit die teuersten Weine, die doppelt bis dreifach bepreist waren im, ja, Vergleich zu Burgund oder Bordeaux. Da eine gewisse Historie, Anerkennung ist auch da. Und da sind wir auch auf dem besten Wege, wieder zu dem zu kommen. Und wir sind im Grunde genommen schon, glaube ich, da größtenteils angekommen. Vielleicht noch in einer kleineren Spitze. Die Spitze müsste noch etwas breiter werden, dann können auch mehr und mehr davon profitieren.
Aber theoretisch sind ja noch Flächen da, auch in den Steillagen, die man wieder rekultivieren könnte.
Ja, wobei, das ist, unterscheidet sich schon ein bisschen. Ne? Ja, an der Untermosel hier und da ist es vielleicht schon ein bisschen mehr, was hier und da verbuscht. An der Mittelmosel bei uns wird ja fast alles noch ausschließlich bewirtschaftet. Mhm. Und auch an Saar und Ruwer, gerade an der Saar muss man ja immer wieder sagen, hat ja auch in den letzten 10 Jahren auch ein großer Wandel stattgefunden. Die Lagen werden wieder vermehrt angepflanzt, alte Lagen werden wieder angepflanzt. Also merken wir ja schon, da die Renaissance ist da, die Weine, ja, können auch gut vermarktet werden, kommen großartige Weine, und das sind, denke ich, und da gehört der Riesling hin, um nochmal auf die Ursprungsfrage zu kommen. In meinen Augen wissen wir, was in 20, 30 Jahren passiert.
Eine Überraschung dabei für den Oliver aus meinem Keller. Uh-huh. Einen 2,7er Jufersonnur Spätlese.
Verrückt.
Das müsste sozusagen ein Frühwerk von dem jungen Herrn mir gegenüber sein. 2,7 warst du schon zu Hause, oder?
2,7, ja. Ich habe 2,4 mit so über ein bisschen angefangen, und 2005 war so der erste Jahrgang, 2006, 2007, so an für sich perfekt, mit 2005 begonnen, war ein schöner Jahrgang. 2006 war nicht einfach, aber für uns an für sich sehr groß, ja, muss man sagen, war schon ein sehr kleiner Jahrgang, schwieriger Jahrgang, aber großartig, gerade im restlichen Bereich. Und 2007 war im Grunde einer der Jahrgänge, die mit am perfektesten also waren.
Großes Jahr.
Ja.
Ich habe nämlich auch geheiratet in 2007. Ein großes Jahr, 2 Personen und ein großer Wein. Das ist jetzt eine klassische Mosel-Spätlese. Auch in der richtigen Performance, jetzt nach 15 Jahren Reifezeit, offen, aromatisch, exotisch.
Wow.
Schiefer mineralisch. Also das ist, der Wein ist Wahnsinn. Der Wein ist absoluter Wahnsinn.
Und trotzdem immer noch sehr jugendlich. Mhm. Ja, das ist
immer noch frisch.
Ja, genau.
Genau.
Aber ich liebe diese Nase. Das ist das, was es, also gereifte Moselrieslinge, die dann mit diesen Aromen daherkommen. Das ist so genial.
Das ist wirklich exotisch. Das ist genau das richtige Wort, finde
ich. Also ich muss gestehen, ich kann das auch in großen Schlucken trinken, weil das einfach, das ist unheimlich animierend. Wenn es noch ein bisschen älter ist, kannst du dann auch wieder anfangen, damit das zum Hauptgang zu trinken. Ja, das ist noch zu jung dafür, obwohl es 15 Jahre alt ist. Der braucht dann noch mal ein paar Jahre und dann ist die Restsüße noch ein bisschen weniger im Vordergrund und dann ist das was du dann auch irgendwie zum Wildschweinbraten oder sonst irgendwie was
bespielen kannst.
Ja, das ist schön. Da kann man abends schön gemütlich vom Kamin trinken.
Ist das so für dich, wenn du jetzt so einen Wein trinkst, den du da ganz am Anfang gemacht hast, als du ins Weingut kamst? Zweiter oder dritter Jahrgang war das ja dann, oder?
Mhm. Da freue ich mich natürlich schon riesig. Hier und da verkoste ich das immer wieder mal, auch mich zu hinterfragen, wie war es früher, wie hat man sich gewandelt ein bisschen mit den Jahren. Und na, das macht schon irrsinnig viel Spaß, das muss ich sagen. Das ist, wo wir auch groß sind. Das Einzige ist immer, dass wir das noch im Grunde genommen in zu kleinem Maße im Keller haben. Ja. Wir waren genauso trinkfreudig wie du und haben da gut zugeschlagen.
Also eine Flasche habe ich jetzt noch davon.
Okay,
das ist auch immer wieder das, nein, was man auch den Kunden vor Augen führen muss, wie lang sich solche Weine an, und dass sie im Grunde genommen auch mit zunehmender Zeit erst schön werden. Mein Vater pflegte immer den Spruch, genau, das ist die einzige Jungfrau, die mit zunehmendem Alter schöner wird.
Das wird jetzt ein bisschen leichter wieder. Ein 2004er Spätlese. Oh, es geht. 2004er Drittenheimer Apotheke, wow. Spätlese. Auch im Fruchtsüßenbereich. Ich muss gestehen, nach der fulminanten 7er Juffer Sonnenuhr, die nahe der 100 Punkte ist, hat es dabei nicht ganz so leicht, aber er ist auch sehr gut.
Was ist das für eine Lage?
Das ist Apotheke 2004. Ich finde, es ist insofern schon typisch im Vergleich. Es ist, die Apotheke ist immer ein klein bisschen mächtiger. Das ist so ein bisschen gehaltvoller in der Mitte, ein bisschen mehr Kraft. 2004 war ein sehr spätes, kühles Jahr am Ende. Das war Novemberlese. Ich weiß noch, ich bin um den 10. November an die Mosel abends gefahren, weil die Anne hatte Geburtstag. Und ich bin dann auf dem Weg noch vor Kirchheimbolanden wieder umgedreht, weil es so hoch Schnee gelegen hat auf der Straße. Oh, also das war wirklich, ein Jahr. Die Ernte an der Mosel war noch nicht beendet und der erste Schnee kam. Das haben wir, glaube ich, seitdem gar nicht mehr erlebt.
Früher gab es das, aber es ist richtig, ja.
Aber das ist jetzt ein Wein, den würde ich jetzt auch zu einer Hauptspeise.
Na klar, das ist jetzt tatsächlich, wir hatten erstens ein bisschen weniger Restsüße als die Jufferson nur Spätlese, und dann ist er noch 3 Jahre auch weiter. Das ist jetzt was, das kannst du tatsächlich so wieder einsetzen. Und das ist wunderschön, dann zu trinken, und macht dann auch Spaß. Und man hat das im Moment ein bisschen aus dem Fokus verloren. Deshalb habe ich heute diese Stilistik mitgebracht. Ja. Weil wenn wir über Mosel sprechen oder auch die Saar und die Ruwe, dann sind diese Weine halt, das sind echte Kulturdenkmäler. Mhm. Ja. Das ist was, wo du einfach sagen kannst, okay, das macht einfach total Spaß und Sinn. Ja. Und man neigt ja dazu, dass alles sehr jung und schnell getrunken wird.
Aber das verändert sich eben. Ne? Das ist eine richtige Veränderung. Denn hätte man wahrscheinlich jung jetzt nicht zu einer Hauptspeise getrunken, oder? Mhm. Ja, eben.
Natürlich, hättest du gesagt, du nimmst ein leichtes Dessert mit ein bisschen Fruchten, Vanille und wie auch immer, und dann wäre das okay gewesen. Ja?
Ja.
Und das ist halt das, was das dazu braucht.
Muss man sich erstmal trauen.
Dazu braucht Zeit. Und wir machen das jetzt im Schnelldurchlauf, weil wir haben ganz am Schluss natürlich noch eine Auslese vom Oliver. Aber ich habe gedacht, ich bringe mal so eine rein hessische Süße mit. Also eine Moorstein-Spätlese aus 2001. Ich habe das seitdem kaum noch überhaupt produziert, weil ich sehr früh zu der Überzeugung kam, dass dieser Stil tendenziell eher in die nördlichen Regionen passt. Klar geht das auch bei uns, wenn es ja passt, die klassische Spätlese, gerade in Lagen, die Mineralien bringen, wie auch der Moorstein, kriegst du Länge, kriegst und hast eine gute Säure und kannst das machen. Ich bin jetzt aber auch gespannt wie ein Flitzebogen, wie das jetzt funktioniert.
Alle, die uns nicht sehen, ne? Die Flasche ist so richtig verstaubt, die lag im Keller, die wurde nur mal ganz kurz so drüber
gegangen. Nee, ich bin zu Hause mit dem Staubwindel ein bisschen drüber gegangen. Nee, klar, ja, also ja, das cool. Ist, die lagen jetzt nicht ganz nebeneinander, der 2,7er Juffer und der hier, aber im gleichen Regal zumindest.
Wahnsinn.
Da gibt's so ein paar Schätzchen, die ich halt einfach genau aus diesen Trinkanlässen einfach dann auch noch habe, wow. Und ich freue. Ich hatte vorhin auch eine 2000er Versteigerungs-Spätlese von euch in der Hand und dachte dann, ganz im Ernst, ist mir zu schad für heute. Es war das Jahr 2000. Ja. Jetzt war dieses Jahr nicht einfach im Wein, aber es ist trotzdem das Jahr 2000. Und ich habe damals an der Mosel, an der Versteigerung, ganz bewusst dann auch im Jahr später mitgesteigert, weil ich dachte, ich möchte einfach aus diesem Jahr Weine im Keller haben, die man lange noch trinken kann.
Was sagst du zu dem Wein hier von der Eva?
2,4 ist ein hervorragendes Jahr.
Ja.
2,4 war ein Jahr, was anfänglich von vielen so ein bisschen aß klein, ist im Grunde genommen eher ein zurückhaltendes, eher ein kleinerer Jahrgang. Mhm. Nach 10, 15 Jahren lecken sich die Leute jetzt die Hände danach, weil es Weine sind, die im Grunde genommen sehr typisch unserer Region zum Beispiel jetzt widerspiegeln mit 4. Diese Finesse, diese Eleganz und trotzdem dieser Trinkspaß und dieses Kühle, all das, was man im Grunde genommen. Deshalb ist es heute schwer zu sagen, manche Jahre sind groß oder klein. Es ist einfach auch die Charakteristik eines Jahrgangs, auch das, was man persönlich mag.
Was man draus macht,
ich bin großer Fan von 2,4. Ein geiler Jahrgang. Es stimmt, ich habe angefangen in 2,4. Ich erinnere mich noch dran, der Schnee ist gefallen. Ich habe zu meinem Vater gesagt, was soll das werden? Das war der erste Herbst, wo ich zu Hause bin. Mein Gott, die Mostgewichte sind im Grunde genommen stagnierend. Ich habe mir abends zu Hause gestanden und ich weiß gar nicht, was soll ich denn lesen. Dann hat er gesagt, mein Gott, es ist alles gut, es ist alles noch gesund, ganz entspannt, jetzt machen wir heute, setzen wir aus für den Rest der Woche. Und es war Dienstags, da habe ich gesagt, wir müssen doch weiterlesen. Nein, dann haben wir ausgesetzt. Und letztendlich, das war so ein ganz klassischer Jahrgang. Nach 4 hatte ich aber, dann kamen schon warme Jahrgänge, war so eine letzte Kühle. 4, 8 oder auch vielleicht 21 kann man so in diese Reihe einfügen. So, jetzt freuen wir uns.
So, jetzt haben wir Moorstein 2001.
Frühwerk vom Philipp.
Wann hast du begonnen, mein Gut?
Ja, leider Gottes in dem schrecklichen Jahr 2000.
Ach so, okay.
Also wir waren ja bei mir, er war in Geisenheim ein Jahr vor mir.
Ach so, aber kanntet ihr euch da dann?
Wir kannten uns aber jetzt nicht wirklich näher, sag ich mal. Wir haben natürlich schon über den Wein uns irgendwann näher kennengelernt, ist klar. Und ich bin im Januar 2000 war ich in Geisenheim fertig und war im Herbst 99 schon zu Hause, war in Geisenheim schon ausgezogen, weil ich irgendwie nervös war und Wein machen wollte. Und dann war aber dieses Jahr 2000 war sehr schwierig. Das war wirklich ein schwieriges Jahr. Und dann kam halt 2001 und das war halt ein Jahr, was halt schon mega war. Ein absolutes tolles Jahr. Und ich hatte damals da auch direkt die Verantwortung von meinem Vater für den Weinkeller bekommen. Und insofern rede ich immer ganz gern von meinem eigentlich ersten seriösen Jahr mit 2001. Den 2000er lassen wir mal hier runterfallen.
Aber toll, dass wir jetzt mal aus deinem ersten Jahrgang was trinken. Das ist jetzt auch echte Premiere hier.
Und du merkst jetzt hier, das hat natürlich mehr Exotik, hat aber auch ein bisschen mehr Stoffigkeit. Ja? Das heißt, es tanzt nicht ganz so. Ja? Also die beiden Moselaner, die wir vorher hatten, die haben einfach, die schwingen mehr. Die sind ein bisschen seidiger, ein bisschen leichter. Und hier kommt dann schon so ein bisschen, also es ist schon fast wie eine leichte Auslese vom Mundgefühl her. Dennoch, am Gaumen kriegst du die Kurve und dann kommt auch das Karge und auch ein bisschen Mineral und kommt noch eine schöne Säure. Insofern, ich sag mal, durchaus seriös.
Das ist sehr gut.
Macht Sinn.
Mit ihm. Ist okay.
Nein, das ist sehr gut. Das ist toll. Ich finde das toll. Und spiegelt den 1er Jahrgang wieder. Das hat für mich sowas, so ein bisschen was leicht nicht negativ grünisches. So ein bisschen, das war ja 1, war ein sehr vegetatives Jahr. Und an für sich. Und ich finde auch nicht, das hat klassischen Späle gesagt, das ist fein, super,
wunderbar. Toll. Er hat auch immer noch eine Leichtigkeit. Trotz allem. Genau, genau. Auch wenn es mit einem Wumms kommt.
Sehr, sehr gut. Sehr fein. Und
den würde ich aber tatsächlich immer noch im Dessertbereich trinken.
Ja, ich auch.
Ja? Da würde ich immer noch die Früchte mit ein bisschen Vanilleeis und Co. würde ich dann machen. Und die beiden Moselaner vorher, die kannst du auch anders einsetzen.
Mhm. Ja. Aber es ist trotzdem geiler Stoff.
Ja, nee, das könnte ich auch einzeln trinken. Das muss ich sagen. Nee, das ist
ja,
nicht
aber
das
Süße. Jetzt nicht zum Hauptgang trinken, oder?
Na, ja, das nicht, ja. Die Hauptgänge muss man eher auswählen. Also fruchtige Weine und Speisen ist schon eine eigene Geschichte. Da brauche ich schon gute Köche, Leute, die das interpretieren können, Leute, die damit so, also wirklich, die ein bisschen auch wissen, wie schmeckt sowas. Mhm. Früher war es ja immer so, dass im Grunde genommen erst der Wein probiert wurde und dann wurde dazu gekocht.
Ja, das
war eine schöne Zeit. Und heute ist das so, dass wir ja im Grunde genommen oftmals Weine auswählen zu gewissen Gängen. Mhm. Und da muss man schon ein bisschen auch hier und da gucken. Aber kann ich mir so vielen Dingen vorstellen. Oh,
ja.
Ihr seid ja sehr gut.
Neulich war mal Nils Henkel hier, ne?
Oh. Habe ich gesehen im Podcast. Ja, ja, habe ich geguckt. Ja, ja,
wir haben
so
einen Hunger gekriegt, ne?
Ja, ja, das hast du immer wieder gesagt. Ja, ja. Nein, ja, das sind so Köche, das sind im Grunde genommen, das ist toll, die im Grunde auch wissen, was sie von den Produkten machen und wo ich mir viele Weine, die man probiert, wo ich, das habe ich geguckt, wo ich mir oftmals vorstellen könnte, was könnte ich zu dem Gericht, was der gerade beschreibt, trinken.
Ja.
Das ist toll. Das ist sowieso eines der schönsten Dinge, zu dem Wein kommen ja noch die Speisen. Mm. Und ich habe schon vieles probiert, was gut war, was weniger gepasst hat. Aber wo ich nie sage, das ist im Grunde genommen ein für mich ein Erlebnis, dass ich nicht mehr... nein, man lernt aus vielen Dingen. Das ist so schön. Das ist was ganz Großartiges. Auch wie Weine durch das Essen beeinflusst werden. Mm. Vielleicht durch einfach die gewisse Astringenz mancher Speisen oder so manches bisschen von der Würze her und die Weine dazu. Das ist, finde ich, immer wieder großartig. Und ich finde immer wieder probieren. Flasche aufreißen, probieren und dazu trinken. Es gibt auch heute, finde ich, werfe ich alles über Bord, was rot und weiß. Man muss seine eigenen Erfahrungen machen und trinken. Ich finde das auch gut, was junge Leute heute machen, die einfach für sich entscheiden, ich mag das aber dazu trinken, auch wenn das vielleicht nicht nach der Empfehlung geht, wie man das heute machen sollte, aber mir macht Spaß. Mhm. Leute, genießt das, was Spaß macht, was euch Wein, wie Wein euch, welcher Wein euch gefällt oder wie es auch zu den Speisen passt.
Das ich habe sehr schön gesagt, dass ich da auch ignorant bin.
Boah, ist der Wurscht.
Wenn ich eine Vorstellung, was ich heute Abend trinken will, dann muss ich ihn halt parallel trinken. Ja. Dann trinkst du halt vorher zwischendrin einen Schluck Wasser, dass es wieder geht. Wie auch immer.
Ja, also ich will nochmal zurück auf deine Weinberge kurz kommen. Du bist ja mit uns, er hat sich unglaublich viel Mühe mit uns gegeben. Es ist wirklich jeden Weinberg, also viele Weinberge abgefahren. Vor allem am Braunenberg entlang, ne, sind wir. Und Jofa, Sonnenuhr. So, und das, was mich jetzt am meisten beeindruckt hat, das muss ich jetzt einmal kurz erzählen. Wir standen da in der Jofa Sonnenuhr. Und dieser Schiefer, der da auch so nachwächst, ne, sah aus wie eine Geröllhalde. Man kann einfach gar nicht glauben, dass da überhaupt was wurzeln kann. Ehrlich gesagt, das hat mich total beeindruckt. Das muss ich jetzt noch mal kurz loswerden, weil sich das vielleicht viele nicht vorstellen können. Und da muss man wirklich sagen, da muss jeder mal hinfahren und muss sich das wirklich mal angucken, ja, dass man auch sieht, wie viel Arbeit das ist, eigentlich da einen Wein zu machen. Natürlich ist hier auch Arbeit. Will jetzt nicht, aber...
Alles fein. Ich meine, nur gerade eben, als du gesagt hast, muss jeder hinfahren, habe ich drüber nachgedacht, oh Gott,
ob wir Massentourismus jetzt noch anfangen, ne?
Brauche ich ja noch länger, bis ich von Mülheim nach Trittenheim komme.
Okay, erst bitte mit Philipps Weingut abklären.
Nein, die Mosel ist wirklich eine so besondere Region.
Ja.
Das muss man gesehen haben. Das muss man vor Ort gesehen haben. Und dann bauen sich auch ganz schnell ganz viele Emotionen auf. Das sehe ich auch so. Das ist auf jeden Fall ein ganz besonderes Tal. Und man sollte es vor allem im Sommer oder im Herbst besuchen. Dann erlebt man es mit seiner vollen Blüte und mit seinem...
Ja,
ich glaube, also das Problem ist ja, uns Winzer geht es ja so, wir haben im Herbst ja keine Zeit, da haben wir ja andere Sorgen. Als Weintrinker und Konsument ist der Herbst in den Weinregionen schon aufregend. Ich sage das nicht gern, weil ich eigentlich...
Willst eigentlich ist, da keinen haben.
Es ist, nein, es ist ja tatsächlich so, wir sind ja heute alle gut organisiert. Ja. Insofern sind wir auch in der Lage, auch während der Ernte Gäste zu empfangen, wie auch immer. Aber wir Winzer selbst sind dann nicht verfügbar.
Ja.
Das geht einfach nicht. Das ist einfach undenkbar. Und dennoch, ich kann das schon nachvollziehen, wenn man sagt, oh, während der Ernte fahre ich da mal hin, weil Trauben, die reif sind, am Stock zu sehen. Zu sehen, was macht das Wetter, wie wird da gearbeitet. Das ist brutal aufregend. Fairerweise muss man aber sagen, dass man da ein bisschen aufpassen muss, weil ganz schnell führt es dazu, dass man auch bei der Arbeit hindert. Und wir sind alle da auch, glaube ich, zumindest ich kann das von mir sagen, ich bin dann schon manchmal im Herbst auch angespannt. Ich habe also auch diese Erlebnisse, wenn du so Kamerateams hast, Olli hast bestimmt auch schon erlebt, Fernsehteams, die im Herbst kommen. Das ist Horror. Das ist, dann wollen die in der Szene, wollen sie nochmal da irgendwie, laufen nochmal in den Keller runter und beim dritten Mal sagst du, ey Jungs, ich habe keine Zeit, das geht jetzt nicht. Und deshalb, die Zündschnur ist im Herbst auch kürzer. Das muss man verstehen, dass ein gewisser seriöser Abstand gewahrt werden muss. Nichtsdestotrotz sind die Weinregionen natürlich zu der Zeit nicht ganz unaufregend.
Selbst wenn man nicht zu den Weingütern selbst geht, ist es aber wunderschön,
ja,
weil wir leben ja jetzt hier in einer Weinregion, wunderschön, gerade zu dieser Zeit viel da spazieren zu gehen und so und irgendwo einzukehren, weil einfach natürlich die Blätter sich auch so schön verfärben. Da ist richtig was los in den Weinbergen, also kann man nur empfehlen.
Ja.
Würde ich jetzt mal so.
Das Frühjahr ist aber auch. Frühjahr ist auch schön, wenn so das leichte Grün kommt. Das, der Geruch ist eigen, das ist ein eigener Geruch der Natur. Der kommt, kann ich auch nur, also finde ich immer so, gerade so Mai, Juni sind hervorragende Monate, Mai ist, oder auch wenn es in April geht. Gut, die Leute kommen eher nach Mosel zuerst, die jetzt, sobald die ersten Sonnenstrahlen kommen, geht's los. Und ist auch schön. Nein, finde ich schön. Nein, und den Boden, ja, das hast du eben erwähnt, das muss man sich einfach ansehen. Der Boden ist was ganz, ganz Wichtiges an der Mosel. Und die Steillagen, mit ihrem Schiefer geben dem Wein eine eigene Prägung.
Ja.
Und gerade auch dieser blaue Schiefer, auch in einem Brauneberg, dieser hohe Schieferanteil. Und man möge staunen, aber die Wurzeln der Reben gehen irrsinnig tief. Wir haben teilweise im Rahmen der Flurbereinigung, die war vor über 30 Jahren, eben gesehen, die Wurzeln sind 30, 40 Meter lang. Die ziehen sich bis in die Tiefe über die Felsen und die suchen sich ihren Weg, ihre Nahrung, Wasser, Mineralien, all das, was sie brauchen. Und das ist das Entscheidende. Aber wiederum im Wein spiegelt sich das auch wieder. Deshalb ist es auch bei uns einfach auf Kalkböden wachsen vielleicht etwas cremigere Weine und auf dem Schiefer wachsen eher die filigraner, leichteren Weine. Das ist das Schöne. Das ist das, was die Natur bietet und das, was wir auch gerne mitnehmen. Und das ist schön.
Das ist, glaube ich, aber das, was man echt nur richtig auch so kapiert, wenn man in so einem Weinberg steht. Ich werde das nie vergessen. Der Cornelius Dörnhoff ist mit uns auch in den Weinberg gefahren und dann stand er da und dann hat er gesagt, guck dir das an. Wie soll da jetzt so ein Charmeur entstehen wie jetzt beim Film? Das geht gar nicht. Ja, das geht gar nicht. So, und da habe ich gedacht, ja, verstehe ich, aber wenn ich mir diesen Berg da so angucke, ne? Und ich glaube, das ist tatsächlich schon, also einfach mal rausfahren in die Weinberge, das sagt irgendwie so viel, ne? Das mal in die Hand nehmen irgendwie, das hat mich total begeistert.
Wenn Kunden kommen, sage ich mal wieder, was sollen wir in den Keller gucken? Die sehen irgendwo alle in gewisser Weise gleich aus. Das Attraktive bei uns ist einfach, sind die Böden, sind die Steillagen, ist all das, was die Natur bietet. Und da muss man durchfahren.
Ich dachte eigentlich, du warst auch froh, dass du mal draußen warst.
Ja, frische
Luft. Tut auch mal gut.
Aber auch,
du kannst auch vor dem PC sitzen.
Aber ich fahre auch mit unseren ausländischen Kunden. Ich meine, wir sind schon deutlich stärker im Export. Fahre ich immer wieder raus, um denen auch zu erklären, warum haben gewisse Weine auch einen gewissen Preis? Wo kommt es her, dass das... Das ist keine Maschinenarbeit. Das ist nicht so, mit der Maschine durchrattern und nachher sagen, das war's. Nein, das ist alles Handarbeit, von vorne bis hinten. Aber dass das auch das Schöne ist, was wir pflegen, dass das auch ein Stück das ist, was wir weiterhin erhalten in der Kulturlandschaft und dass da wirklich auch die besonderen Sachen wachsen. Und für die sind wir beide ja, wir trinken gerne Gutswein für sich durch, wir trinken gerne aber auch sowas Besonderes. Das freuen wir uns natürlich auch, wenn wir runter in den Keller gehen und sagen, ja, wir haben beide jetzt an den GGs ein bisschen gearbeitet, abgestochen, haben uns heute noch darüber unterhalten, da gehen wir in den Keller runter mit einer Begeisterung, freuen uns heute Abend sicherlich alle beide, wenn wir runtergehen und den abgestochenen Wein probieren und sagen, genau da ist es hergekommen, wir wissen, wo es herkommt und das ist das, was im Grunde genommen diese Lage widerspiegelt, wo wir genau wissen, dieses Terroir, dieser Wein und diese Begeisterung, wo wir sagen, wow, das ist das, was Spaß macht und unseren Beruf so auszeichnet.
Und ist tatsächlich gerade dieser Abstich von der ersten Hefe bei den Weinen auch so eine Zäsur, so ein Schritt, fertig zu werden mit einem Jahrgang,
Die
Entscheidungen getroffen zu haben, was damit passieren wird, welche Fässer kommen zusammen und lässt er vielleicht noch ein paar Optionen, nochmal spielen zu können. Aber viele der Grundentscheidungen sind dann gefallen. Mhm. Und das ist ja auch irgendwie so ein Gefühl der Erleichterung, dass man seinen Job jetzt zum End gebracht hat. Ne? Und na klar, erst wenn die Weine in der Flasche, ich sage mal, eingedost sind, dann sagst du nochmal, made it. Ja? Das ist dann schon nochmal ein wesentlicher Punkt, der dann eine Rolle spielt, weil klar, der Prozess bis zur Abfüllung ist auch nochmal spannend, da darf auch nichts schief gehen. Mhm. Und es ist trotzdem ein wichtiger Zwischenschritt, dann an dem Punkt zu sein, dass du sagst, so und jetzt, nach der Gärung, lagert der Wein auf der vollen Hefe und irgendwann sagst du, jetzt gehe ich den nächsten Schritt. Und dazu musst du Entscheidungen treffen. Wenn das gemacht ist, ist schon cool. Und das ist jetzt so irgendwie, die nächsten Wochen sind wir zunehmend dabei, den Jahrgang 22 final entschieden zu haben. Mhm. Klar gehen jetzt auch die ersten Weine schon in den Markt. Die Debatten über 22 sind am Start, im positiven Sinne im Übrigen. Also auf der Probe in Düsseldorf war die Stimmung, was das 22 Jahrgang betrifft, extrem gut. Gleichzeitig geht parallel im Moment der Blick in die Weinberge. Weil das geht jetzt los. Ja? Das heißt also, klar, während des Rebschnitts und des Biegens und so weiter, ist das auch alles schon die Arbeit an einem neuen Jahrgang. Aber wirklich real wird's dann, wenn dann irgendwann der Austrieb beginnt, wenn die ganze Saison, die Vegetation erwacht, wenn die ganze Saison wieder startet. Und dann musst du irgendwann auf den Schalter umlegen, musst in Anführungszeichen aus deinem Keller rauskommen und musst gucken, was geht denn jetzt da. Und dann geht das Spiel von vorne los. Der Oliver hat es ganz am Anfang gesagt, es ist eben nicht langweilig, weil es so unterschiedlich Jahr für Jahr ist, weil es immer eine neue Herausforderung hat.
Schon mal jemals hinterher gedacht, das hätte ich besser anders gemacht?
Klar.
Oft.
Echt? Aber ja, jetzt macht er doch durchgängig so.
Ja, nein, es sind so viele Details. Es sind so viele Details und nur wenn du dich ordentlich hinterfragst und auch eine gewisse selbstkritische Haltung hast, kannst du ja besser werden. Und insofern ist das ein permanentes wirklich, hätte man nicht und wie wäre das dann? Mhm. Es fühlt sich auch gut an, wenn man Bestätigung erlebt. Muss man auch ganz klar sagen. Also es ist ja kein Jammertal, dass man sagt, oh Gott, ich habe wieder alles falsch gemacht. Auch dieses, ja, hätte man anders machen können,
das ist
eine Erkenntnis. Ja?
Mhm. Also. Mein Ansporn kommt dadurch, dass ich mich auch selbst hinterfrage, hätte ich das besser so oder so. Daraus schöpfe ich die Kraft fürs nächste Jahr. Müsste man mal ein bisschen Luft probieren, wie sich auch Weine entwickeln.
Ja, genau.
Der hat am Anfang hat er im Grunde genommen weitaus mehr Hüften gehabt, ein bisschen mehr Speck. Bisschen mehr Power und der wächst feiner, jetzt im Kornhorn, wird der feiner, schlanker, wächst so ein bisschen in sich zusammen, finde ich super interessant.
Mhm. Ja, schön.
Sehr schön. Oftmals ist es wichtig, auch für manche restsüße Weine, habe ich gestern Abend noch gedacht, manche Weine macht es Sinn, die ein bisschen zu dekantieren, denen Luft zu geben, dass sie atmen. Gerade so 21 ist ein Jahrgang, da würde ich manche Weine dekantieren, eine halbe Stunde, Stunde stellen, ist jetzt eh zu früh, es zu trinken, aber könnte ich mir vorstellen, dass das in Zukunft noch weiterentwickelt. So manche vielleicht ein bisschen wärmere Jahre, brauchen wir das in dem Maße vielleicht hier und da nicht.
Ja.
Jetzt hast du vorhin gesagt, Oliver, wir sind ja auch nicht im Keller, weil du gesagt hast, ach, Keller ist für die meisten langweilig, wir gehen in den Weinberg. Auf deiner Homepage steht aber, der Keller ist für dich ein magischer Ort und da gibt es so ein geiles Bild. Da steht so ein leerer Keller und da steht nur so ein Bürostuhl. Da habe ich mir so vorgestellt, dass du da vielleicht stundenlang auf diesem Bürostuhl sitzt und deine
Fässerhypnose. Es ist tatsächlich so, ja, es ist für mich immer ein Bereich, wo ich sage...
Lass uns das doch einfach so stehen lassen.
Nein, aber es ist ein Örtchen, wo ich sage, ja, der Keller ist sehr praktisch eingerichtet bei uns, deshalb fragen viele, warum. Ja, aber ich finde immer, das hat wenig Historisches. Aber es ist für mich eines der größten Dinge, durch den Keller zu laufen. Das habe ich übrigens viel mit meinem Vater. Wir sind viel durch den Keller, haben zusammen probiert, auch kritisch probiert. Heute mache ich das immer noch alleine, oftmals mit meiner Frau. Muss ich sagen, wir beide haben einen ähnlichen Geschmack, aber sind doch unterschiedlich in gewissen Ausrichtungen.
Yeah.
Und dann streiten wir uns drum und wir finden uns immer wieder zusammen. Und das ist wichtig, dass man auch das so ein bisschen mitnimmt. Und ich könnte da unten stundenlang verharren. Das Problem ist, dass man irgendwann wieder hoch muss. Nein, das ist schön, Weine während der Entwicklung zu begleiten. Es ist ja so, in unserem Job, das ist immer wieder das Interessante, finde ich auch mitunter. Wir sehen ja ein Produkt und das sind ja wenige Berufe, die das bieten. Wir starten jetzt mit der Saison und dann sehen wir das Frühjahr, wir sehen den Sommer, wir sehen den Herbst drauf zulaufen und wir beide sind ja, wir kennen unsere Parzellen, wir wissen genau, wo was herkommt, haben eine gewisse Vorstellung und da können wir das auch beeinflussen. Und dann gehen wir runter in den Keller, schreiben eine Parzelle auf das, wo es gewachsen ist und dann überlegst du über die Saison, wie waren die Trauben und das ist ein unglaublich, finde ich, immer schöner Moment und da sitze ich gerne für mich allein, muss ich oft mal sagen.
Okay, Leute, schnell Fragerunde. Oliver, was kannst du gar nicht?
Ja, ich bin sehr schwer kritikfähig.
ich habe Wein eingeschenkt, ein kleines Fläschchen, aber eine große Show.
Oh.
2019 Brauneberger Juffer Sonnenuhr Riesling Auslese.
Goldkapsel.
Not to forget the gold cap.
Das mit der Goldkapsel müssen wir vielleicht mal erklären, oder? Weil ich wusste nicht, was das bedeutet.
Siehst du? Deswegen habe ich gedacht, ich nehme das mal mit, weil wahrscheinlich viele Menschen nicht irgendwo wissen, was ist die Goldkapsel. Goldkapsel, es gab ja bis zum 71er Weingesetz Auslese, feine, feinste, hochfeinste. War noch was zwischendrin, sagt mir manche. Das war vielleicht ein Stück zu viel, aber anstatt mit dem neuen Weingesetz vielleicht Auslese, feinste Auslese und dann Bärenauslese zu belassen, hat man damals gesagt, nein, all diese Begriffe werden verboten. Man springt von der Auslese zur Bärenauslese. Aber es gibt für uns heißt normale Auslese, gesundes Lesegut, auf dem Level eines GGs. Mhm. Nur das ist die fruchtige Variante. Ganz gesundes Lesegut, ganz fein. Das ist auch noch sehr filigran, sehr geradlinig. Hier sind wir schon einen Schritt oben drüber. Da ist vielleicht schon so 20%, 30%, 40% Botrytis mit dabei. Botrytis, die Edelfäule, die Beeren schrumpfen. aber auch noch eine dritte ist, die ein bisschen saftig ist, also die noch nicht so trocken ist von den Beeren her.
Also es ist was besser. Es ist was besser als normale Auslese. Aha. Und deshalb...
Das müssen wir... Ja, na, besser will man nicht.
Gut. Das ist, sagen wir mal so, du hast eine Konzentration. Du hast einfach eine Konzentration der Inhaltsstoffe in jeglicher Hinsicht. Also nicht nur die Süße, sondern auch die Säure. Nicht nur die normale Aromenbringung, sondern das ganze Teil hat ein deutliches Plus an Aromen, ohne jetzt zu sagen, das ist gut, das ist besser und dann ist da oben drüber.
Mit meinen Verallgemeinerungen komme ich nicht weiter.
Wir gehen in den Butterdessbereich, dadurch wird der Geschmack etwas eigener. Wir haben ein bisschen mehr Konzentration, auch ein bisschen mehr diese leichte, ganz leichte reife Aromatik von reiferen Früchten. Manche sagen ja, so ein bisschen Honig, aber das ist noch so leicht anklingend, aber so ein bisschen auch Früchte, die einen schon ein bisschen
Trockenfrüchte, so ein bisschen.
Trockenfrüchte, auch, ne? Genau. Danke.
Trockenfrüchte.
Genau, so
und
kann man das beschreiben.
Im Übrigen ein Hammerteil.
Das ist unfassbar gut. Aber dennoch immer noch mit einer Art, und das ist dann, viele denken da schon daran, so ein bisschen, ich böse, ich trinke gerne Tokaj oder auch österreichische Süßweine, aber das hier ist einfach sehr filigran, sehr fein, schlanker, mit 7,5 Volumenprozent, ganz leicht im Alkohol und ganz scharf noch, wie so eine Rasierklinge, so von der Frucht her, von dieser Eleganz her.
Das ist eigentlich eine Weihnachtsflasche.
Das muss auch auf den Tisch, wenn man von Mosel spricht, weil das auch, wir haben eben über diese vielen Eimer, die wir lesen, und das ist einer dieser Eimer, die dabei sind, und das ist viel, viel Mühe für den Eimer, den man braucht. Das sind auch kleine Mengen.
Mandelpudding mit ganzen Stücken drin. Mm. Und das dazu sensationell.
Mandelpudding, okay.
Ja, oder die, ja.
Schon wieder Hunger. Ja, okay, gut, wir machen
aber das auch mit der schönen Säure, das ist natürlich schon was Besonderes. Ja. Und all das gab es leider nicht mehr, das ist im Grunde genommen die feinste Auslese. Und die haben viele, manche Winzer haben Nummern dafür genutzt.
Schenk nochmal nach, manche, weil der andere, geht sonst hier kaputt, ne?
Ja, und mein Vater hat sich damals entschieden, wie manche Kollegen auch, eine Goldkapsel dafür zu verwenden. Das ist eine eigene Art der Klassifikation. Natürlich gibt es jetzt auch Auslesen oder auf solche Weine, auch Goldkapseln auf Basic Wine, aber man muss es einfach mit dem Producer sehen, man muss es an für sich sehen, für die Kategorie und die es
kennen, die wissen es,
ist was im Grunde mit leichter Butter ist.
Mhm. Okay. Philipp, beschreib dich selbst mal bitte in nur einem Hashtag. Yeah. Jetzt können wir uns ein bisschen entspannen.
Jetzt wird es
komm, sind wir uns wieder gut.
Hashtag Lust auf Leben.
Sehr gut, ja. Okay, Oliver, mit welchem Wein verführst du deine Frau?
Jetzt bist du dran.
Ja.
Ich würde sagen, mit dem Kabinett.
Ach ja.
Schönen Kabinettchen.
Läuft.
Ist immer perfekt, zu jeder Seite.
Okay, alles klar. Philipp, wenn du mal für einen Tag Leben tauschen könntest, wer würde dich interessieren?
Hollala, ich sag mal so.
Ich hätte jetzt gedacht, Fußball natürlich irgendwie, aber...
Boah, das ist aber so, das ist irgendwie so...
Ja, also, lame.
Nee. Ich neige dazu, mal einen Tag Bundeskanzler zu sein. Aber ich wollte eigentlich nicht Olaf Scholz, aber mich würde es interessieren.
Ja, mich würde es auch interessieren, aber... Hat er Tobak, glaube ich, ja? Okay.
Ja, nur einen Tag. Nächstes Mal wieder raus.
Hoffentlich vor wichtigen Entscheidungen.
Ja, genau. Denn, ja. Nach Diktat verreist, sagt man nur schön. Okay. Oliver, was sind die drei Sachen, ohne die ein Winzer nie sein kann?
Oh, Wein. Das ist natürlich ganz an erster Stelle.
Der Bürostuhl im Keller wahrscheinlich.
Ach nee, der Tankschlüssel ist wichtiger. Der Bürostuhl sitzt mehr, aber der Tankschlüssel ist wichtiger. Und das Dritte ist, ich glaube, womit wir nicht sein können, ist in unserem Bereich als kleiner Familienbetrieb, die wir sind, wie für ihn, ist die Person im Hintergrund, die uns unterstützt, die das Leben mit uns lebt. Das ist nicht immer einfach. Und die genauso viel Spaß mitbringt wie wir auch.
Wollen wir mal auf deine Frauen stoßen vielleicht, absolut, oder?
Ja,
auf deine auch natürlich, auf die Frauen, jawohl. Philipp, wenn du eine lästige Angewohnheit loswerden könntest, welche wäre das? Der ist schon, weißt du, wie oft er schon die Fragen beantwortet hat? Deswegen entspann dich.
Habe ich lästige Angewohnheiten?
Nee, hast du nicht.
Ja, mit jede Menge. Es ist so die Frage, inwieweit ich mich outen soll.
Ah, genau.
Also ich würde mir durchaus meine Ungeduld vielleicht abgewöhnen wollen.
Okay.
Oliver, auf der anderen Seite hat das auch was, ja, um geduldig zu sein, stelle ich gerade wieder fest. Ist egal.
Oliver, wenn du, nee, welche nervige Frage wirst du oft zu deinem Wein gefragt?
Welche nervliche Frage? Nein, die nervigste Frage, die natürlich immer kommt, die ich immer mit Ja beantwortet, ist der Wein spontan vergoren? Das ist an der Mosel gesetzt nahezu in unserer Kategorie, dass wir das spontan vergären.
Aber das geht noch, ja. Ist nicht so. Wie war die schöne Frage an dich? Ist das Mineralität
oder geht das noch weg?
Das wird doch weniger. Wir haben ja nichts, was in dem Maße weggehen müsste.
Auch nicht schlecht, überhaupt nicht schlecht. Philipp, womit kann man dir eine Freude bereiten?
Mit einer guten Flasche Wein und einem leckeren Essen.
Ah ja.
Oder aber mit einem schönen Fußballspiel.
Und ein Bier.
Im Notfall.
Im Notfall, siehst du, genau. Wenn du Superkräfte haben könntest, welche wären das, Oliver?
Viele Sprachen. Würde mich reizen, mit vielen Sprachen, mit vielen Menschen auf der Welt zu kommunizieren. Nicht nur punkto Wein, über viele Dinge. Und ich habe schon viele Länder bereist und oftmals stelle ich fest, dass die eigene Sprache schon hilfreich wäre. Mhm. Das würde ich mir wünschen, ja.
Okay. Was ist deiner Meinung nach im Moment das nutzloseste Produkt im Weinbereich?
Also alle Tools, die irgendwie mit Wein zu tun haben, mit denen du so Gimmicks, mit denen du Sachen machst, finde ich super.
Okay.
Also von,
gibt's
nicht. Aber ich sag mal, also nutzlos in dem Sinne, sind kleine Verkostungsfläschchen.
Ja.
Also alles, was unter 0375 ist, ist völlig unseriös.
Also überhaupt. Okay, alles klar. Mit wem würdest du gerne mal ein Glas Wein trinken, Oliver, tot oder lebendig?
Sicherlich mit meinem Vater würde ich heute noch mal so nach einem Zeitraum von 3-4 Jahren gerne ein Gläschen trinken, ja. Und lebendig, ja. Ich würde gerne auch mal hier so mit manchen EU-Abgeordneten, habe ich eben ja erwähnt.
Oh, da hast du vorhin schon gesagt,
ja. Würde ich gerne mal ein gutes Glas trinken, um den bisschen Kultur, bisschen von Kultur mögen sie haben, aber auch ein bisschen das, was wir produzieren, ein Stück weit rüberzubringen. Ja. Das würde ich aktuell gerne tun.
Es kommt wieder so eine fiese Frage, Philipp. Was müsste man noch für die Weinwelt erfinden? Das wäre cool. Das gibt's noch nicht.
Für die Weinwelt müsste man auf jeden Fall noch deutlich mehr Raum erfinden, Wein trinken zu können, ohne dass man deshalb gleich alkoholisiert ist.
Ah ja, okay.
Das ist für mich wirklich das Doofste an dem ganzen Thema, dass das irgendwann in einem Rausch endet. Und wenn Wein ist sowas Tolles, aber dieses dann am Ende irgendwann besoffen sein, bin ich eigentlich doof.
Mhm. Also kurz vorher das, ist schön, aber das dann so,
ja, ich meine, es gibt ja eben um Gottes Wille weinseliger Abend, tralala, oder einen Haufen Spaß haben, alles gut, aber es ist ein Riesenthema, aber am Ende fertig zu sein mit der Welt ist nicht toll.
Okay. Das Coolste am Winzer sein ist, Oliver?
Das ist der Job selbst. Das ist das Geile, die Abwechslung, diese Vielfältigkeit, die wir haben. Das Arbeiten mit der Natur und das vom Anfang bis zum Ende, von der Produktion bis im Grunde genommen vielleicht zu dem Menschen, der es verkostet, wo auch immer auf diesem Globus.
Und das Nervigste?
Wow, das ist ja wiederum, wird mir jetzt die Frage.
Korkschmecker.
Genau.
Analysetrinker.
Ja, das auch. Nein, es gibt schon viele Dinge, Pauschalbeurteilungen. Ja, oder auch über Weine zu urteilen, das finde ich schon nervig. Wo mir Kunden sagen, ja, das oder das schmeckt nicht, kann man nicht trinken. Ja, mag ich nicht. Das ist für mich auch nervig, weil es gibt im Grunde genommen nichts, was ich nicht trinken mag oder nicht irgendwo, ob es mir schmeckt, ist eine andere Frage. Aber das ist so mit das Nervigste, ja.
Was bringt dich zum Lachen, Philipp?
Oh, generell Leute, die Spaß am Leben haben. Also ich bin immer froh, wenn irgendwo Freude mit im Spiel ist. Also zu ernst und so ein ganzer Tag muss nicht sein. Also es muss irgendwie...
Schon hier, gell? Immer wenn es zu ernst wird, musst du einen draufsetzen.
Es muss irgendwie nett bleiben. Gehört dazu.
Sehr gut. So, Oliver, und wo siehst du das Weingut Fritz Haag in 5 Jahren?
In Braunenberg.
Ja, in Braunenberg, ja. Und zwar mit dieser schönen Terrasse.
Ja,
mit Blick
ja,
das auf
ist
den Berg.
Genau, das baue ich jetzt. Das ist einer der großen Träume, die ich noch hatte. Genau, eine Terrasse, wo ich vor dem stehe mit vielen Menschen, mit denen ich Spaß habe, mit denen ich ein schönes Glas Wein trinke. Ansonsten schauen wir mal, wo es hingeht. Das ist schwierig. Ich habe für mich im Grunde genommen schon, bin ich froh darüber, vieles erreicht, was ich mir im Grunde genommen schon längerfristig geplant habe. eine große Freude, wenn natürlich die Kinder mit ins Weingut gehen. Das ist für uns sicherlich, für uns beide ist das vielleicht das weitergeführte, was wir uns erarbeitet haben. Insofern, oh, ich weiß nicht, was vieles auf mich zukommen.
Kommst du einfach in 5 Jahren nochmal und dann sehen wir mal.
Schauen wir, was passiert
genau. ist bis dahin. In diesem Sinne, lieber Oliver, vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist. Nächstes Mal kommen wir dann an die Mosel, ne? Mythos Mosel und so. Vielen lieben Dank, war ein tolles Gespräch. Philipp, was hast du?
Ja, das war gar nicht so einfach, ihn davon zu überzeugen, weil er ist ja einer, der, sagen wir mal, wenn es jetzt sein muss, auch mal still sein kann. Und das Gute war, dass wir in Spanien uns getroffen haben bei einer Feier. Und da war der Sebastian Fürst auch da.
Ah.
Und der war gerade vorher da. Und da hatte ich gesagt, Sebastian, piekst mal den Olli. Und Olli irgendwann sagt, ja, ich komm ja.
Ich hatte zwischenzeitlich schon mal reingeschaut. Ne?
Also wir freuen uns sehr, dass du da warst. Das war super. Vielen lieben Dank.
Ich freue mich auch. Ich freue mich, mit euch das auch verkostet zu haben. Auch viele tolle Weine. Vielen
tolle
Dank,
Weinreise hier von euch beiden.
Genau. Vielen Dank.
Dir,
und, auf
ein letztes Mal anstoßen, genau. Oder? Komm, ja, jetzt auch mal. Jetzt
dann aber Moment, man muss mit dem Kabinett jetzt mal anstoßen. Machen wir jetzt ordentlich, ne?
Danke.
Weißt du noch, wo er herkam, der Kabinett?
Ja, natürlich.
Ja, also,
Juppa.
Genau.
Ich hab sicher selber auch nochmal drauf geguckt.
War schön, danke.
Vielen Dank.
Ciao.
Ciao.